Hallo, lieber Tim.
Hallo, lieber Olli. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Ich auch nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen eingerostet.
Auf jeden Fall. Und wir haben uns auch klammheimlich ohne Info aus dem Staub gemacht.
Ja, quasi so Speedy Gonzales-Basis, ne? Also man hat geguckt und auf einmal hat man nur eine Staubwolke gesehen und dann war ich weg, dann warst du weg und dann wieso kommt denn da keine Folge? Und ich weiß gar nicht.
Ich glaube, die letzte war die in der Rorschach-Bar mit der neuen Saisonkarte.
Ja, das kann sein.
Und wir wollten eigentlich noch eine danach aufnehmen, aber dann war es irgendwie trubelig und dann war Urlaub.
Genau, also wir hatten irgendwie so ein bisschen Stress beide und hatten dann noch den Urlaub vor der Brust und bevor wir dann quasi im Packmodus uns nochmal getroffen haben, haben wir dann gesagt, ach komm, drauf geh, wir lassen es einfach ausfallen.
Meine Tochter, die hat jetzt ein ganz tolles Wort anstatt von sch, und zwar wird damals in der Grundschule gesagt Scholle. Und das finde ich ganz gut.
Oh, draufgeschollt?
Oh, Scholle. Scholle. So eine Scholle. Das finde ich sehr sympathisch und ja. Das haben wir uns jetzt in der Familie so angewöhnt.
Der arme Fisch, der kann auch nichts dafür. Aber ich habe lange keine Scholle mehr gegessen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Scholle gegessen habe.
Oh, ich habe schon oft Scholle gegessen.
Scholle sind schon die Plattendinger, genau. Die großen, wo man da so einen riesengroßen Teller voll bekommt immer.
Genau, so, das ist so ein Pizzateller und da ist halt, liegt halt dieser Fisch drauf.
Und der ist meistens paniert.
Ja, oft paniert und oft gibt es die noch so mit Speck und so. Das muss nicht unbedingt sein, aber es ist oft klar, es ist irgendwie, nein, nicht vielleicht paniert, aber mehliert ist der auf jeden Fall.
Ja, Scholle.
Ich finde Scholle sehr lecker. Kross gebraten.
Ist Scholle, ist aber schon ein Meeresfisch.
So. Ist ein Meeresfisch?
Oder ist es ein Brackwasserfisch?
Ist ein Meeresfisch und ist ein Weißfisch und sehr lecker. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht die Ehre aller Schollen retten hier. Wenn ihr diesen Begriff benutzt, ist das völlig legitim.
Ich würde gerade sagen, ich finde das einfach nur super witzig und sehr, sehr ein schöner Ausgleich.
Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber der Tim hat einen Zigarettenfilter im Mund. Der qualmt hier heimlich. Psst. Nebenbei. Psst. Aber wir sitzen draußen und deswegen darf er das. Wo sitzen wir denn gerade, Tim?
Ach so, ja. Wir nehmen heute die jährliche Gartenfolge auf. Und haben es uns bei mir im wunderbaren Kleingarten gemütlich gemacht. Heute allerdings ohne Lagerfeuer, weil es ja einfach 31, 32 Grad sind. Es ist wie spät haben wir es eigentlich? Du hast deine riesengroße Uhr um.
Es ist 7 Uhr.
Es ist 19 Uhr und es ist immer noch unfassbar warm. Und jetzt ein Lagerfeuer nur für die Atmo anzumachen, das ist ein bisschen übertrieben.
Es ist nicht nur übertrieben, hätte auch so einen Sauna-Effekt, der jetzt nicht gut wäre. Das Bier würde zu schnell warm werden und wie gesagt, ich bin zum Glück gerade nicht mehr am Ölen, weil wir sitzen hier schön unter so einer kleinen Veranda und
es ist eine Veranda.
Eine Veranda, also ich meine, so eine kleine Überdachung, es ist grün rundherum im Schatten. Das Bier ist knallkalt von Tim aus dem Kühlschrank hier an den Tisch gerollt worden. Von daher alles schick, aber Lagerfeuer wird jetzt hier nicht passen. Da müssten wir uns sozusagen in eine andere Ecke seines lauschigen Gartens bewegen und dort dann Feuer machen und dann sitzen wir da ums Feuer rum. Und wie gesagt, das wäre jetzt, wenn es später und kälter wäre, eine coole Sache. Aber bei 30 Grad schwierig.
Ich glaube, sonst haben wir auch die Gartenfolge immer zeitiger aufgenommen, oder? Und nicht erst so Ende Juli,
Anfang August? Ich weiß nicht mehr. Aber es ist, wie gesagt, jetzt, es waren ja auch vor 2 Wochen noch frisch hier, ne? Also da hätte man hier auch bei 20 Grad entspannt sitzen können oder bei 18 oder so. Also,
als ich im Urlaub war, waren es doch irgendwie 1000 Grad.
Nee, es gab in Leipzig sehr durchwachsenes Wetter. Ne? Also als wir in Schweden waren, war es hier nicht so schön. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, wir waren nicht da, du warst nicht da, ich war nicht da. The summer is back.
Auf jeden Fall. Ja, es geht zwar die Arbeit wieder los.
Genau, die Arbeit geht los, die Ferien sind zu Ende und der Sommer kommt. Sehr gut.
Ich hoffe auf hitzefrei.
Und ich habe heute schon die Diskussion in einem Forum gehabt, gesehen, mitgelesen und mitgeschrieben, also in so einer WhatsApp-Gruppe. Man stellt sich jetzt schon wieder auf die Weihnachtszeit ein, weil in freudiger Erwartung auf Zimtsterne und Lebkuchen, die bald wieder in Supermärkten sein werden.
Olli, was ist dein Weihnachtswhisky 2024?
Das war nämlich der Punkt. Ich habe geschrieben, ich hab direkt reingeschrieben, als alle über Weihnachtsgebäck lamentiert haben, dass ich es lustig finde, wenn so Leute, unsere heißgeliebten YouTuber, Whiskys verkosten und sagen, das ist der perfekte Weihnachtswhisky und man sitzt da so bei 30 Grad irgendwie und guckt das gerade frisch releasede Video und hat dann den perfekten Weihnachtswhisky, während man irgendwie August hat. Und dann sage ich mir, okay, in 4 Wochen gibt es Zimtsterne, von daher zumindest bei mir in dem örtlichen Lidl. Da ist spätestens September oder Ende August gibt es da das Weihnachtssortiment. Und Zimtsterne kann man ja ein bisschen früher schon holen. Die sind ja, jetzt ist ja keine Schokolade dran.
Ich bin noch in der Zimtschneckenphase gerade.
Auch gut.
Franzbrötchen. Die Franzbrötchen schwappen gerade von Hamburg deutschlandweit überall hin. Es gibt überall Franzbrötchen zu kaufen.
Ich war ja in Schweden, da gab es Kanelbullas. Das ist ja quasi das ist die schwedische Form des Franzbrötchens oder der Zimtschnecke, wie man das auch nennen möchte.
Nö, der Zimtknödel.
Ja, das ist nur ein bisschen, also ich glaube, die Rollung ist ein bisschen anders und so. Und dann ist so Hagelzucker drauf und so. Ich glaube, die machen das so einen kleinen Tick anders, aber vom Prinzip hast du recht. Aber
Hier in Leipzig hat jetzt so einen Laden aufgemacht, so einen Zimtschneckenladen, irgendwas, wo so total Verrückte mit Frosting und hast du nicht gesehen, da war so eine Riesenschlange davor. Ich hatte irgendwann eine Weiterbildung in der Innenstadt und war dort und habe aus dem Fenster geschaut und standen da über den gesamten Marktplatz verteilt eine Schlange, die an diesem Laden anstanden, weil der gerade aufgemacht hat. Total verrückt. Also es schwappt gerade so ein bisschen rüber.
Alles gut, ich gönne das den Leuten. Ich habe immer nur so ein bisschen die Bedenken, dass diese Monoproduct Stores, dass das ein bisschen schwierig ist vom Konzept auf Dauer. So, da hast du vielleicht kurz so eine Wave und wenn die zu Ende ist, dann ist auch oft der Shop, das Business zu Ende.
Wir erinnern uns gerne an Bubble Tea.
Du, ich weiß gar nicht, ob Bubble Tea so schlecht läuft, aber ich finde es auf jeden Fall krass, wenn da irgendwie Kids 8 Euro für so einen halben Liter Bubble Tea bezahlen. Ne?
Pro-Tipp, wir waren als Auftakt für unseren Urlaub waren wir bei einer Freundin in Köln und da waren wir auf einem Straßenfest und dort waren so zwei Kinder, die hatten auf dem Straßenfest einen Stand und haben dort Bubble Tea verkauft und wir haben gedacht, wie macht er das? Und die meinte so, ja, du kannst ganz einfach in einem gut sortierten Asialaden gehen und da kannst du dir diese Bubbles in so einem kleinen 5-Liter-Eimer kaufen. In verschiedenen Geschmacksrichtungen und dazu dann einfach einen Tee ansetzen und dann kannst du das selber machen. Und dann haben die dafür, glaube ich, 1,50 €, so ein kleines Becherchen mit Bubbles, kannst du dir drei verschiedene Sorten aussuchen, verkauft. Das war ganz witzig.
Oder man ist noch kreativer und plündert einfach den lokalen Teich und da den Froschlaich, der da drin rumschwimmt.
Das ist nicht so geil. Der liebe Eik Thormann, der hat mir vor ein paar Jahren mal so ein Set von The Glenlivet geschickt. Und da war eine Flasche Glenlivet 12 drin und ein wunderschönes Cocktailglas und ein kleines, wie so ein Marmeladenglas, gefüllt mit einer Flüssigkeit. Und da drin waren so Bubble Tea Bubbles, wo Whisky Sour drin war. Und das war großartig. Das war richtig geil. Da gab es glaube ich auch eine Pressemeldung dazu und so weiter.
Das war dieser so Cocktail in diesen Bubbles-Formen, ne? Die sich so auflösen, ne?
Ja, okay. Na, was heißt auflösen? Du nimmst die im Mund und lässt sie zerplatzen und oder hast dann so. Halt so dieses super leckere.
Warum hat sich das nicht durchgesetzt, lieber Tim?
Ja, das ist so ein Party-Gag.
Zu teuer, ne?
Das ist mal witzig und erregt ein bisschen Aufsehen in dem Moment. Vielleicht zum neuen Launch der von einem Design oder einer Flasche oder so. Ich glaube, es war ja eine ganze Zeit lang der Glenlivet 12 schwierig zu bekommen. Da gab es ja immer nur diesen in der blauen Flasche. Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Founders Reserve.
Und dann hat man ja gemerkt, okay, die Leute wollen den 12er. Und dann kam der 12er ja wieder. Und in dem Rahmen gab es dann, glaube ich, auch so ein bisschen eine Aktion, wo das Ganze auch für Cocktails wieder interessant wurde, dass man den halt auch verwenden kann. Und in dem Rahmen gab es auch diese Bubbles.
Ja, die haben ja mega rausgebordert. Dann gab es ja diesen 13er First Fill Bourbon. Und dann gab es ja diese Oldschool-Varianten. Ills, Illicit Stills und wie die alle hießen. Da gab es ja so zwei oder drei Varianten. Mhm. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es zwei oder drei waren. Wo so Glenlivet, wie er früher geschmeckt hat. Die habe ich beide gehabt. Der erste hat mir am besten gefallen. Der war noch höher High Proof, eine 48% oder so.
Ja.
Den ersten fand ich super, den zweiten fand ich noch okay, aber auch natürlich toll im Vergleich zu dem normalen 12er. Und jetzt gibt es zum 200-jährigen Bestehen oder so, keine Ahnung, zu irgendeiner Feier von Glenlivet gerade, gibt es jetzt den 12er in einer High Proof Version. Also was heißt High Proof? Mit 43% statt 40%.
Also Travis Retail.
Ja, aber es ist der 12er. Da steht nur 200 Jahre Glenlivet oder irgend so eine Zahl. Ich glaube, es sind 200. Und steht da halt aber drauf Higher Proof und dann ist der mit 43 abgefüllt.
Ah, okay. Also ich muss sagen,
habe ich aber noch nicht gesehen. Irgendwo hätte ich mir mal mitgenommen, aber für sowas bestellt man natürlich jetzt nicht irgendwo direkt.
Nö, den kriegst du wahrscheinlich auch mal im Supermarkt, oder?
Hofft man, dass man den mal irgendwo sieht und nimmt man den einfach mit. Aber das, weil ich finde den Glenlivet 12 eigentlich fand ich immer ganz okay.
Ja.
Aber hab den auch jetzt ewig nicht. Ich weiß, als ich meine Frau kennengelernt habe, das ist viele, viele Jahre her, da hatte die im Küchenschrank so eine Pulle stehen, die die mal selber schon 10 Jahre im Schrank hatte.
Okay.
Und die habe ich dann irgendwie platt gemacht in ein paar Wochen. Das weiß ich noch.
Witzig.
So mein erster, also nee, stimmt gar nicht, war nicht mein erster Glenlivet. Ich hatte ja ganz früher vom John, derjenige, der mich zum Whisky gebracht hat, der hat ja oft immer Glenlivet oder Glenfiddich und Glenmorangie, die drei und Johnny Walker als Blend noch. Die vier Marken hatte der quasi.
Und da müssen wir noch drüber reden, über Glenmorangie. Da gab es ja ein paar Änderungen oder gibt es gerade ein paar Änderungen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Es gibt viele Themen, aber können wir direkt rüber swipen, wenn du Lust hast.
Können wir gerne machen. Ich habe mir gerade erstmal ein schönes Radler aufgemacht im Garten. Im Übrigen für diejenigen, die es interessiert, immer sehr gut. Mönchshof-Radler in der Bügelverschlussflasche. Da kann man nämlich immer wieder zumachen. Ist ganz lecker.
Der Tim hat mich auf eine Seereise geschickt. Ich habe nämlich mir aus seinem Kühlschrank hier im Garten, da gibt es eine etwas diversere Auswahl, da habe ich mir
ein
Störtebäcker, von den Störtebäcker Brauspezialitäten, habe ich mir ein Atlantic Ale rausgesucht. Stürmisch frisch herb steht auf der Flasche.
Ja, das geht auf jeden Fall immer ganz gut. Da gibt es ja auch noch Pacific Ale, das ist noch besser. Das
ich hab lustigerweise, passend zum Bier, habe ich mein Piratenmesser dabei. Sehr gut.
Hier, ja, machen wir noch den Messer-Podcast auf.
Ja, ich habe ein Taschenmesser, das Modell heißt Blackbeard, weil das so eine Piratenklinge hat.
Okay.
Und das finde ich, sieht so ein bisschen piratenmäßig aus.
Ja, mit Anker drauf, sehr schön. Genau. Sehr schön. Nein, Glenmorangie stampft sein Original ein, der 10er.
Ich hörte davon.
Der wird eingestampft und bekommt 2 extra Jahre und wird ab sofort 12 Jahre alt sein.
Zum gleichen Preis.
Ja. Naja, mal schauen.
Wurde gesagt, also soll sich im Preis nicht verändern.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass trotzdem noch eine Nase-Variante auf den Markt kommen soll. Also ohne Altersangabe. Spannend, dass man den Standard ein bisschen erhöht und vielleicht dafür dann eine Nase-Variante einführt. Aber da passiert ja sowieso gerade viel. Also es ist ja schon vor ein paar Jahren wurde der Quinta Ruban von 12 auf 14 Jahren erhöht.
Also ich kann mich, ist nicht lange her, ne? Da weiß ich, da haben die alle geächtzt, wir haben keinen Stock mehr und da sind die ganzen Whiskys mit den Jahren drauf aus dem Programm genommen worden und gegen Nas ersetzt worden, ne? Ja. Wie Talisca, wo es dann irgendwie Storm, Darkstorm, weiß ich nicht, wie die alle hießen, ne? Und,
ja, genau.
Und ne, das war ja so eine Schwemme. Dann
Talisca Sky.
Ich glaube, bei Glenmorangie gab es auch so ein bisschen was. Da kam dann ja so diese Retail-Abfüllung mit Tyne und wie die alle hießen. Und dann gab es, der Nektar Dor hat, glaube ich, zwischendurch auch mal kein Alter gehabt und sowas.
Der wurde auch geändert. Der bekommt, glaube ich, auch 14 Jahre jetzt.
Ja. Also irgendwie so, auf jeden Fall vor ein paar Jahren noch, ne, gab es halt irgendwie zu wenig Whisky. Und ich glaube, der Tatsache geschuldet, dass die Kapazitäten seit Jahren ja am Maximum irgendwie laufen haben und alles hochgefahren haben und ausgebaut haben und neue Brennblasen reingebastelt haben in ihre Distillen und so. Also bei Glenmorangie weiß ich jetzt nicht konkret, ne, aber so über die ganze Industrie betrachtet, ist da glaube ich schon eine gewisse Überkapazität gerade da und jetzt kann man auch sagen, hey, wir haben das Zeug eh da.
Ja.
Wenn wir eh mit 12 abfüllen, warum sollen wir es nicht auch draufschreiben?
Ja, ich glaube, da passieren so, also die Alteingesessenen, die müssen jetzt auf jeden Fall was machen. Das ist, glaube ich, da so ein Schritt zu sagen, okay, wir haben gemerkt, die Leute wollen doch ein bisschen Alter. Zweitens kann man, vielleicht sind auch die Fassqualitäten, naja gut, wenn wir jetzt einen Sautern-Whisky haben, dann nehmen wir vielleicht diese Sautern-Fässer nicht nur ein-, zweimal, sondern ein drittes Mal und lassen es ein bisschen länger liegen. Könnte ja auch sein, dass man da versucht im Endeffekt den Geschmack beizubehalten, indem man quasi dann das Ganze länger liegen lässt, obwohl das ja eigentlich bei so Süßweinfässern meistens so ist, dass der Geschmack ja schon relativ zeitig übergeht und nicht erst später.
Ja, ich kann mir, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die Überlegung aus dem Vertrieb von Glenmorangie einfach ist, wir können jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt auf 12 und verkaufen den für 49,90 statt für 35,90. Das geht einfach nicht.
Mhm.
Das machen die Kunden vielleicht bei Artback mit, aber nicht bei Glenmorangie. Auch als Hotelbar-Whisky, der da immer rumsteht und den man halt neben Glenfiddich und neben sowas und Glenlivet stehen haben möchte. Und der ja auch in der Preiskategorie irgendwo sich aufhalten muss.
Mhm.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die sagen, komm, wir investieren einfach die 2 Jahre. Der Stock ist eh da momentan. Wir können im Zweifel auch wieder runtergehen auf 10 irgendwann. Ne, aber die haben bestimmt genug da und von daher finde ich das erstmal positiv. Spannend wird, was mit La Santa Quinta Ruban und auch diesem Sautern-Cask wird.
Nektar Dor.
Nektar-Dor.
Da heißt es, glaube ich, nur noch der Nektar oder so.
Ja, ob man da weiterhin sagt, dann gehen wir von 12 auf 14. Das, ich weiß gar nicht, wie die Range gerade aussieht. Ob die jetzt von 12 schon auf 14 gegangen sind und diese zwei Jahre schon on top haben, weil das war ja immer zwei Jahre Finish. Wenn ich mich recht erinnere, waren ja auch die ein 10-jähriger Glenmorangie plus die zwei Jahre Sherry-Fass für den La Santa und Port-Cask-Finish für den Quinta Ruban.
Ich glaube, sogar, schau mal, ich habe gerade geguckt nochmal, es sind gar nicht 14 Jahre, also das war zuvor so, wie, also wir hatten ja eigentlich immer das Grundprodukt bei Glenmorangie, the original, 10 Jahre aus Bourbonfässern und dann im Endeffekt die drei Nachreifungen, Port, Sherry und Sauternes.
Genau.
Und die waren ja immer zwei Jahre, dass du dann einen 12-Jährigen gekauft hast.
Ich denke.
Ja, und dann ging ja als allererstes der 12-jährige Portwein, das war, wie heißt der? Quinta Ruban?
Quinta Ruban heißt der.
Wurde dann 14 und jetzt ist es so, dass der Nektar d'Or wurde jetzt quasi ausgetauscht und heißt jetzt The Nektar und Glenmorangie 16 tatsächlich.
Okay.
Das heißt, der hat jetzt ein höheres Alter mit 4 Jahren mehr. Ich glaube, der La Santa, der müsste so bleiben mit 12 Jahren und aber dafür dann einen 10-jährigen ausgetauscht mit dem aktuell dann 12-jährigen für den Original.
Ja, ist das spannend. Ist spannend.
Kriegt man nochmal auch im Alter wahrscheinlich eine kleine Varianz hin, was dann auch interessant ist, vielleicht auch für die Preisgestaltung. Vielleicht rennen dann die Leute jetzt alle wieder los und kaufen die alten Flaschen nochmal. Das
wäre ja
auch so ein Ding noch, ne? Mal alles nochmal raushauen.
Ich meine, die müssen alle was tun gerade. Ich habe das Gefühl, überall brechen die Preise ein. Auf der anderen Seite wird auch weiterhin noch hochpreisiges Zeug angeboten, was dann aber nach kurzer Zeit schon rabattiert wird. Ich finde es gerade spannend. Ich möchte gerade kein Händler sein momentan. Ich habe das Gefühl, die Sachen sind 2 Wochen im Laden und dann hast du schon die 15% Discount drauf.
Das auf der einen Seite.
Ja, und die werden schon mit Rabatt schon also zur UVP schon mit Rabatt eingestellt.
Das ist neu. Mir aufgefallen. Es gibt so Shops wie hier, wie heißt denn der, warte ganz kurz. Ist eigentlich kein Whisky-Shop. Hier, Cognac-Paradies.
Ja.
Immer wenn die Sachen rauskommen, ballern die neuen Sachen direkt mit einem Rabatt rein. So mit 16% auf Springbank 15, dass du den für theoretisch 100, weiß ich nicht, 20 anstatt von 140 oder 150, den sie den sonst abknüpfen würden, da reinstellen. Ja. Gibt so einige Beispiele, die da spannend sind. Und natürlich das Ganze, man merkt es jetzt auch bei den Shops, dass die zu knausern haben, was jetzt einige haben jetzt schließen müssen. In der Zeit, wo wir in der Sommerpause waren.
Ja.
Schon zwei relativ bekannte eigentlich, die man als zumindest Whisky- oder Spirituosenliebhaber mit auf der Liste hatte. Kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu. Aber wie gesagt, da ist gerade ganz schön viel los und ich habe letztens im YouTube-Kanal vom André Haberecht ein Video von ihm gesehen, wo er auch darüber geredet hat, was gerade los ist. So. Und er meinte halt auch, ne, es ist weiterhin so, dass die Originalabfüllungen vor allen Dingen, aber auch ein paar unabhängige Abfüller gerade extrem alte Sachen rausbringen. Ja, teilweise, weiß ich nicht, bis zu 70 Jahren.
Ja, das stimmt.
Ne, also wo die Preise extrem nach oben gehen, das Geschäft läuft.
Auch die UAs bringen alle so eine Flagship-Bubbles
auch, raus. Genau, also hier Symington's Choice und UAs, so weiter.
Sorry,
und die OAs, genau, ja. Die bringen halt auch ganz viel. Also nicht nur Macallan, sondern auch ganz viele andere Produzenten bringen gerade relativ alte Qualitäten auf den Markt. Weiß nicht, ob der Stock sonst überreift. Und ich glaube einfach die Kaufkraft gerade in dem Metier ist einfach da. Weil also diese Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Leute, die es nicht interessiert, die kaufen sich sowas. Das geht wahrscheinlich noch ganz gut. Und auf der anderen Seite wären gerade die Abfüllungen wieder interessant. Sieh das, was bei Signatory zuletzt los war mit diesen ganzen Abfüllungen zu einem sehr, sehr guten Kurs. Die gehen halt auch. Und das, was dazwischen ist, keine Ahnung, Ball Blair 15 für 80, 90 Euro. Sowas geht gerade, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, mit Sicherheit. Also es ist nicht alles gechallenged, ne? Auch wenn ich sehe im Supermarkt, ne, wenn da so eine Palette irgendwie Talisker 10 steht und
Olli wird hier gerade angegriffen von der Wespe.
Wespe attackiert.
Ja.
Wenn da so ein Talisker 10 steht, dann und der kostet irgendwie mit so einer Metalltaste 30 Euro, dann ist diese Palette auch, nicht Palette, aber dann ist dieses Ding da auch relativ schnell leergeräumt. Oder was hatte ich letztens erst? Talamadieu plus eine Rolle Pringles, so also als Bundle.
Ja,
für 13, für 13 Euro, Alter.
Ja.
Ja, das ist, also keine Ahnung, normalerweise kostet die Flasche irgendwie 15, 16, 17 Euro. Dann kriegst du noch eine Dose Chips dazu. Ich finde es auf jeden Fall krass. Die sind gerade alle irgendwie, versuchen die da Volumen reinzudrücken. Und dann hast du halt auf der anderen Seite eben Abfüllungen, wo du weißt, da geht es nicht um Volumen, sondern eher um Fachhandel. Und dann hast du eben noch die Produkte, von denen du sagst, die sind was für Leute, die irgendwie Anlage machen oder irgendwas. Ne? Also hier diese 70 Jahre, ja. 60 Jahre, fetter Kern habe ich irgendwie gesehen, 50 Jahre, weiß der Geier was.
Genau, ne? Aber sowas interessiert, also
das 5000 ist Pfund.
Ja, oder so, das ist alles irgendwie nett ja. zu sehen und so, aber das interessiert mich nicht wirklich. Was
das,
ich
das
mir
steht ja auch nur irgendwo da, weißt du, das ist aber, ich glaube, ja. das ist Prestige, das wollen die halt da haben. Da sind dann immer 200 Flaschen oder so, verkaufen die auch nicht ewig viel. Ja. Ne?
Aber weißt du, was ich mir überlegt habe, ist, dass sich die Industrie, und sei es jetzt OA oder UA, ist beides egal, die haben sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten in den letzten Jahren. Die haben nämlich versucht, diese Masse, die nachgefragt wurde, auszugleichen mit NAS-Abfüllung. Ganz, ganz viel. Es kamen ganz viele, du hast es gerade selber gesagt, ne? Talisker, Sky, Talisker, Storm und so weiter und so fort. Gibt es ja von allen Brennereien, Lafroy, Select Reserve oder wie der heißt und so weiter und so fort. Und man hat den Genießern, den Whisky-Trinkern beigebracht zu sagen, okay, es kommt nicht aufs Alter an. Ihr könnt auch einen guten Whisky bekommen, der nicht unbedingt ein Alter hat. Zweites Ding, die Leute sind jetzt auch ein bisschen entspannter und sagen, hey, dann trinke ich auch mal einen Blend. Man hat auch wieder diesen Trend zu sagen, okay, diese Kunst des Blendens, das ist super und es gibt auch wunderbare Blends. Die Leute trinken die auch. Warum nicht?
Me too.
Ja. Why not? Und jetzt ist es so, dass im Endeffekt die wahrscheinlich genau diese Abfüllung auch weiter kaufen. Und dass die Abfüllungen, die jetzt ein Alter haben und ein bisschen hochpreisiger sind, vielleicht eben nicht mehr so gut gehen und nicht mehr so viel Marge abwerfen, sodass man da relativ schnell sagt, okay, na gut, dann müssen wir ein bisschen Marge abwerfen, geben da 10% Rabatt drauf und dann kommen die, auch wenn die relativ neu sind, dann 3-4 Wochen später schon wieder zu einem krass besseren Kurs auf dem Markt. Ne, die müssen es ja auch loswerden.
Und das, ja, klar.
Ich glaube, diese Nachfrage ist insgesamt ein bisschen gesunken, einfach in den Nach-Corona-Jahren, weil die Leute wieder reisen und ihr Geld für andere Sachen ausgeben. Und zweitens, wie gesagt, auch mitbekommen haben, dass auch Whisky, der nicht unbedingt ein hohes Alter hat, ich meine, wir haben ja auch gerade einen 3-Jährigen auf dem Tisch stehen, den trinken wir dann später bestimmt noch, dass die halt auch was können.
Ja, das, ne? Und die Leute haben auch die Schränke voll, ne? Was du gerade gesagt hast, man hat in den letzten Jahren viel gekauft, ne? Die Connoisseure, die Whisky-Enthusiasten, die Leute, die sich dafür begeistern und da immer schon mehr kaufen, als sie eigentlich trinken können, die haben in den letzten Jahren halt auch viel gestockt.
Klar.
Ne? Das geht ja uns so, das geht auch vielen anderen so. Und da muss man nicht mehr jeder Buddel hinterherrennen. Und dann kommen jetzt Sachen raus, wo du vielleicht vor 5 Jahren noch gesagt hast, boah, krass, heute. Ja, gut, Sherryfass, 12 Jahre,
ja.
Na, muss ich, brauche ich nicht, habe ich schon 5 von dem Schrank.
Ja, ja.
Ja, und das ist halt der Punkt, ne? Manche sagen dann, okay, ich muss alles mal probieren oder so, aber selbst das ist so dieses, ich muss jetzt blind kaufen, weil es irgendwie ein cooles Fass ist mit einer coolen Brennerei, ist ja auch nicht mehr so.
Ja.
Also von daher ist man dann eher so als auf der Spezialistenebene auf der Jagd nach Einhörnern und da geht auch nicht mehr alles, einfach nur, weil es ein schickes Fass hat. Von daher. Ist eine Frage. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Ich finde es gerade eine spannende Zeit. Wir werden sehen. Es ist ja auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, aber kann sein, dass es der Haberecht war. Es wird momentan doppelt so viel Whisky produziert wie abgefüllt. Das heißt, das läuft auf jeden Fall auf volle Lager, auf volle Lagerkapazitäten hin.
Ja.
Es müssen neue Lager gebaut werden. Man produziert für einen Markt, der noch nicht da ist, ne? Und das wird natürlich spannend.
Total. Ja, und also es haben ja auch ganz viele Brennereien aufgemacht zuletzt, ne? Und die sind mit wahnsinnig viel Enthusiasmus in den Markt gegangen und die Leute probieren die Sachen, die finden sie vielleicht auch gut. Das heißt, sie trinken dann vielleicht weniger von irgendeiner alteingesessenen Marke oder von einem UA weniger, was weiß ich. Und das bekommen die jetzt alle zu spüren. Also ich glaube, jetzt ist so die Zeit, wo ganz viel Umbruch insgesamt da ist, sehr spannend und ich war letztens überrascht auch zu sehen, dass, keine Ahnung, diese Signatory Silberdosen, die es immer gab, die waren jetzt zuletzt irgendwie immer so 10 Jahre alt und jetzt gibt es wieder so von Signatory Abfüllungen mal mit 16, mal mit 15, dass man halt schon wieder ein bisschen höher geht auch. Ja. Das habe ich beobachtet, was ich irgendwie auch schön finde und alles auch zu einem sehr, sehr attraktiven Preis. Ne? Insofern bleibt das sehr, sehr spannend. Ich habe uns, wo wir gerade bei den Alteingesessenen sind, meinen Urlaubswhisky mitgebracht heute. Und dachte, wir probieren den mal. Wir haben, glaube ich, eine ähnliche Abfüllung von dir schon mal probiert.
Mhm.
Und zwar Gord MacPhail hatte eine lange Zeit lang die Private Collection, die es jetzt immer noch gibt, aber mit anderen Whiskys. Früher war es so, dass die Private Collection immer ein paar Whiskys waren, die zwischen, weiß ich nicht, 11, 12 und 20 Jahren alt waren.
Mhm.
Irgend sowas in der Richtung, so über 10 bis 20 ungefähr. Und die waren immer in unterschiedlichen Weinfässern nachgereift.
Genau, immer Weinfässer.
Das waren immer Weinfässer, ganz spannende Sachen. Ich erinnere mich noch an Carl Ila aus dem Madeira-Fass. Oh, ein Traum, es war einer der besten Whiskys, die ich je getrunken habe. Zumindest für meinen Geschmack. Viele haben gesagt so, oh, aber das war wirklich so fantastisch. Und da gab es mal einen, ich erinnere mich noch an so einen Legic aus einem, was ist das? War das Côte Roti? Irgend sowas? Auf jeden Fall immer spannende Weinfässer mit dabei. Und ich habe uns heute einen Linkwood mitgebracht. 1998. Und ich weiß gar nicht, wann er abgefüllt wurde. Ich hol mal die Flasche, wa?
Ja, hol mal die Flasche. Meiner war ein 91er Linkwood, auch aus dem Côte Roti-Fass. Und meiner war, glaube ich, 2015 oder sowas gebottelt. Ich weiß es gar nicht.
Meiner ist auch 2015 gebottelt. Steht hier drauf, 98 destilliert, 2,15 gebottelt, 4000 Flaschen gab es, insgesamt 45 Volumenprozente und auch aus dem Côte Roti Fass, allerdings ein Finish natürlich hier in dem Fall und
genau.
A rare and exclusive bottling, cask matured from the directors.
Der Tim hat schon eingegossen und ich schnuffel mal ein bisschen.
Genau, mach das mal. Das Schöne ist, hier steht auch sehr, sehr, steht sogar drauf, wie lange? 23 Monate wurde das Ganze nachgereift und das war so eine Flasche, die habe ich irgendwann mal als Sample gehabt und dann habe ich mich auf die Suche begeben, dass ich noch so eine bekomme.
Und ich verstehe auch warum, wenn ich dran rieche.
Weil das ist wirklich ganz, ganz großes Kino und ich dachte mir, für den Urlaub nimmst du dir was Besonderes mit. Hier steht sogar drauf, 14.12. 98 und gebottelt im Oktober 2015. Höchstwahrscheinlich zu meinem 2015, 28. Geburtstag.
Ich glaube, dass der, den ich habe, deutlich mehr Fass hat.
Ja.
Der ist deutlich fasslastiger. Der hier ist sehr verführerisch, süß, blumig, fruchtig.
Ich finde ihn trotzdem gesetzt und reif.
Ja, auch Tiefe.
Ja.
Schön, also ist nicht zu, also ist. Das Holz ist da, aber es ist halt irgendwie nicht so dominant. Schöne Nase.
Ja.
Ist jetzt eigentlich auf den ersten nicht der klassische Sommerwhisky, passt aber, finde ich, gerade voll in den Abend hier rein.
Finde ich auch und ich fand den tatsächlich, ich war ja an der Atlantikküste, abends am rauen Atlantik diesen süßen, verführerischen Whisky zu genießen, habe da abends mich mit unserem Caravan-Nachbarn zusammengesetzt und habe gesagt, komm, wir genehmigen uns einen guten Schluck und er hat dann auf einmal noch Zigarren auf den Tisch gelegt, da war der Abend perfekt. Das war ganz gut und hat sehr, sehr gut gepasst auch. Ja. Es ist jetzt nicht der typische Sommerwhisky, ne, wenn wir jetzt hier immer saßen und gesagt haben, okay, was ist dein Sommerwhisky? Würde ich da absolut nicht reinpacken, aber passt trotzdem sehr gut.
Passt sehr gut. Die Farbe im Glas ist Jura. Also irgendwie so ein Orange Glow.
Ja, auf jeden Fall.
Könnte auch ein Jura sein, so von der Farbe her.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also durch das
Côte Roti Fass hat man einen totalen Orange Glow da drin.
Der hat für diejenigen, die vielleicht den Dalmore King Alexander kennen, so sieht er aus im Glas. Der hat eine ähnliche orange Farbe. Dalmore ist ja auch mal gefärbt des Todes.
Ja.
Ähnlich ist er hier im Glas, aber ist tatsächlich Natural Color. Ja, also Gord MacPhail für die Private Collection hat auf jeden Fall nicht gefärbt. Und heutzutage ist es leider so, was heißt leider so für uns leider, die Private Collection von Gord MacPhail ist inzwischen alles das, was halt wirklich, ich sag mal so, wahrscheinlich anfängt bei 500 Euro plus. Ja, das sind halt wirklich die vor allen Dingen sehr, sehr alten Abfüllungen. Hier geht es dann nicht mehr um diese Weinfässer, die damals verwendet wurden. Da geht es dann wirklich um alte und rare Abfüllungen heute. Man hat da vor ein paar Jahren das Ganze ja umgestellt, auch im Rahmen des ganzen neuen Designs bei Gordon McPhail. Und das ist noch so eine alte Flasche im Endeffekt, die hier so ein, ich finde das Label auch einfach schön. Ja, das mit dem Gold und Lila, das passt irgendwie ganz geil zusammen.
Hirsch dabei. Ich möchte jetzt probieren, das ist auf jeden Fall eine betörende Nase.
Funktioniert noch. Ja, Slange, lass es dir gut schmecken. Ja, wie gesagt, heute findet man ab und zu mal noch so eine Flasche irgendwo bei eBay oder in der Whiskey Base oder auf Auktion. Wenn du die zu einem guten Kurs von, weiß ich nicht, 100 oder schickt mir eine.
Aber was der auch hat, was auch mein etwas älterer im Linkwood hat, das ist diese, also jetzt schlägt natürlich das Holz zu. Aber auf so eine total, also auf so eine Weise, die ich total mag, die ich heute bei so ein paar Abfüllungen vermisse. Das ist so ein bisschen so dieses, dieses, also französische Limousin-Eiche, diese Würzigkeit von dieser Eiche. Dieses ganz leichte wie Marzipan, wie Nuss, wie was da so rauskommt. Wunderbar. Ist echt wunderbar, schönes Teil.
Ja, zieht noch so eine Süße, so eine prickelnde Süße irgendwie über die Zunge am Ende. Was ich total spannend finde, hat so ein leichtes, nicht Brausepulver-Moment, aber irgendwie schon.
Mouth-watering.
Ja, ich fand ihn, und ich finde ihn tatsächlich, im Abgang wird er wieder jugendlich, was ganz spannend ist. Wird er so, also was, wie beschreibe ich das? Manche würden das, man hat das manchmal in der Nase und auf der Zunge so dieser nasse Stein und sowas Mineralisches, was leicht Mineralisches kommt hier dann am Ende wieder durch, was dem Ganzen mit dem Antritt voller Holz dann wieder so eine kleine Spritzigkeit am Ende vergibt oder gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat, also die 45% sind auch richtig gut. Also es ist nicht zu scharf, nicht zu schwach, der hat Bums, der ist da, der ist, der prickelt, wie gesagt. Aber es ist jetzt auch nicht, dass der irgendwie scharf wäre oder sowas, ne? Sondern der ist sehr angenehm.
Ja, man muss bedenken, ich hatte den Whisky hier jetzt im Gartenhaus stehen, da ist es schön kühl. Ja, hier draußen sind es jetzt immer noch wahrscheinlich, schau mal hinter dich aufs Thermometer, Olli, wo das steht, wahrscheinlich immer noch bei knapp 30 Grad, 29 Grad, glaube ich.
Ja. Ja.
Und wenn der jetzt noch wärmer wäre, wäre das, glaube ich, auch eine andere Sache. Muss man, glaube ich, auch immer mal noch sehen, dass man die Sachen wirklich auch im Sommer, haben wir, glaube ich, schon mehrfach besprochen, kühl lagert und dann wirklich, wenn man das genießen möchte, nicht unbedingt auf Zimmertemperatur hat.
Ja, also unterm Dach die Schrankwand ist, glaube ich, nicht die richtige Lagervariante, auch wenn man das genießen möchte. Kann man alles machen, aber ist eigentlich schon besser, wenn man den... Muss nicht kellerkalt sein, aber irgendwie sowas unter 20 Grad ist, glaube ich, schon ganz gut.
Mhm. Und ja, jetzt mit der Nase, der kommt auch das Alter durch. Ne? Also wie gesagt, 15 bis 98 bis 15, 17 Jahre alt.
Ein Träumchen, sehr schön.
Ja, schade, dass es, also ja, gibt's leider nicht mehr.
Ja gut, es gibt aber von diesen Private Collection oder von diesen Rotweinfassabfüllungen gibt es ja noch von Gordon McPhail noch Abfüllungen. Es gibt, glaube ich, immer noch ein Kohl Ila im Markt. Es gibt noch einen Balmenach oder Menochmore oder irgend so eine No-Name-Distillerie gibt es noch.
An den Ochreusk ist das.
Oder Ochreusk, genau. Es gibt ein paar. Hat mich jetzt alles nicht so...
Die sind auch alle jünger.
Direkt gerissen, 10-Jährige, 11-Jährige, 12-Jährige.
Genau, die sind alle jünger. Ja, ja. Also ich bin da wirklich gerne bei so 15 Jahren plus. Dann ist das wirklich was, also ich glaube, das ist auch so mein Whisky-Alter. Sollte nicht immer zu alt sein. Es kann auch mal sein, ist auch mal schön, ja. Aber für so eine schöne Flasche Whisky, die man einfach mal aufmacht, dann würde ich immer zu so 15 bis 18 gehen. Das ist super.
Also bist nicht Whisky-Pädophil.
Ich wollte sagen, was darf man bei Whisky sagen? Ja.
Ja, alles gut. Ja, du, ich verstehe das. Also ich mag das ja, ich finde das ja auch manchmal total witzig, wenn du so einen jungen Eiler-Raucher hast, ne?
Dann ist das geil.
Der dann irgendwie da reinballert. Aber wenn es so Distillerien sind, wo du weißt, die brauchen eigentlich auch ein gewisses Alter, um so richtig gut zu sein, ne? Dann kann natürlich ein super Fass auch vieles klar machen, ne? Dann kann auch ein Destillat, was eigentlich, glaube ich, länger braucht, auch nach jungen Jahren da sein. Aber du, es ist so, wenn du ein gutes Fass in einem, oder überhaupt andersrum, wenn du einen Whisky hast, der 10 Jahre ist und der 18 Jahre ist und der 18-Jährige das absolute Schrottfass abgekriegt hat, sondern auch was Vernünftiges, dann hast du halt mehr Tiefgang, mehr, da ist einfach mehr drin. Das ist einfach so.
Das stimmt.
Klar, Fässer machen es aus und junge Fässer können auch ein Destillat auch gut machen und so ist auch alles gut. Aber gerade bei den Schotten mit ihrer Art zu produzieren, zählt Alter immer noch. Das kann man nicht anders sagen. Das hat sich, glaube ich, das wissen wir beide genug. Ne? Auch wenn wir auch, ich mag auch junge Sachen. Ne? Also ich habe auch nichts gegen einen.
Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, deswegen
oder was. Ne? Nur ich brauche auch zwischendurch auch mal was mit ein bisschen mehr Tiefe.
Um auf das Thema zurückzukommen, was wir vorhin hatten mit Glenmorangie. Wir haben ja auch ganz kurz Artback angeschnitten. Bei Artback funktioniert es super, einen 5-Jährigen rauszubringen und ein Alter drauf zu schreiben, weil das geil ist. Weil dieser Wee Beastie einfach wunderbar passt. Und Kraft hat, spritzig ist, wirklich sehr rauchig ist, das passt wunderbar. Das funktioniert bei einem nicht rauchigen Whisky, bei einem rauchigen Whisky. Bei einem nicht rauchigen Whisky ist es, glaube ich, eher ein anderes Ding. Da möchte ich die Reife haben, tatsächlich. Persönlich, für meinen Geschmack. Es geht auch mal ein junger Whisky, natürlich. Wenn der ein gutes Fass gesehen hat, haben wir schon oft gesehen. Oft probiert, natürlich kann das funktionieren. Aber in der Regel, glaube ich, bin ich da ein bisschen schon bei den 15-Plus-Sachen. Also ein junger Kleinlisch geht auch klar. Ein junger Ben Nevis geht für mich auch klar. Kann man machen.
Ja, das sind aber dann, wie gesagt, wie du gerade sagtest, absolute Ausnahmen. Ne? Ich erinnere mich an so einen, hab ich, glaube ich, mal im Podcast schon mal erzählt, mein Bruder hatte mal so einen Ben Nevis vom unabhängigen Abfüller Zeughaus, 4 Jahre alt, schwarz wie Cola.
Mhm.
Ne, der war... Da hast du aber auch 2 Tropfen Wasser reingemacht und der ist zerfallen. Ne?
Ja.
Den musstest du mit 63 irgendwas trinken.
Ja.
Weil sobald du den verdünne ich mir, ist mir zu, ne, dann war der wie Wasser auf einmal. Ne?
Ja.
Und das ist dann halt, ja, kann man alles machen. Aber Ben Nevis mit 20 ist auch schön.
Sag ich ja. Also gerade da geht das auf jeden Fall klar. Aber das ist auch wieder das Ding jetzt. Heutzutage einen 20-jährigen Ben Nevis kriegst du halt nicht unter 200 Euro.
Ja.
Ja, und das war vor ein paar Jahren, hast du die für 67 Euro gekriegt in der Silberdose, zwar aus dem Bourbonfass, aber das in Ordnung.
Und, oder für einen Honey im Sherryfass irgendwo, und
da genau, kam
120 das, hier bei Maltman oder so.
Genau.
Da gab es die für etwas über 100 Euro, diese 18- bis 21-jährigen
genau.
Legic.
Das heute?
Ist nicht lange her. Also, es ist nicht lange her. 7, 8. Mit lange her und so, das ist immer so eine Sache, weil dafür, die Zeit verfliegt halt auch, ne? Aber es war mal auf jeden Fall. Gefühlt nicht in den finstersten Zeiten, sondern irgendwie gefühlt 6, 7, 8 Jahre
her. Ich hatte letztens erst ein Gespräch darüber, so 15-jähriger Ben Nevis, warum wird sowas nicht verkauft für 160 Euro die Flasche? Und das ist eigentlich ganz klar. Ja, also die Leute haben die Schränke voll.
Ja.
Und zweitens wird da tatsächlich, weil die Industrie das in den letzten Jahren gemacht hat, zurückgegriffen auf die höheren Qualitäten, die wesentlich günstiger sind.
Ja. Ja,
auch wenn jetzt ein Ben Nevis 10 inzwischen, ich glaube, 79 Euro kostet.
Die Originalabfüllung meinst
du?
Ja, ist aber Quatsch.
Ja, ja.
Die hat vor allen Dingen nicht mal die Qualität von früher. Also alle, die das probiert haben, die sagen, es ist scharf, ist unrund.
Ist das so?
Ich habe es jetzt zwar noch mal gehört.
Ich habe den noch nicht probiert. Würde ich eigentlich gerne mal probieren. Müssen wir mal schauen. Das war vielleicht mal so eine, da gibt es ja diesen mit dem schwarzen Etikett, Kroa, bla, bums. Und den normalen Zehner im Weißen.
Also diesen Nas habe ich probiert, der ist schrecklich. Den brauchst du nicht
probieren. Ach, schade. Den
habe ich probiert, der ist wirklich nur bissig, junges Zeug.
Dann greift für 40 Euro zurück auf Nika from the Barrel. Macht er auf jeden Fall einen guten Fang.
Wirklich nicht, also der halbe Lit hat der. Und es ist schickes Zeug. Ja, auch Ben Nevis am Ende des Tages. Ich habe noch so einen Zehner von, ich habe ja nicht nur die ganz alten Ben Nevis, ich habe ja auch noch so einen von diesen letzten normalen UAs Ben Nevis von vor 2, 3 Jahren oder so. Habe ich auch noch einen von zu Hause.
Ja.
Könnte man nochmal so ein Line-Up machen.
Ja, so einen habe ich auch noch da. Den lasse ich aber stehen.
Ja, kann man aufmachen.
Ja.
Alles gut. Können wir uns ja nochmal überlegen, wie wir das in Zukunft machen.
Ich habe meistens jetzt inzwischen immer so Launen, wo ich so sage, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, zack, bumm, auf. Oh.
Nee, aber das ist ja genau richtig so. So muss das sein.
Ja.
Lass uns mal an unser Intro denken.
Nach 39 Minuten.
Na ja, immerhin.
Musik.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Jetzt sind wir bei 40 Minuten ausgezeichnet.
Ja, ausgezeichnet.
Geil.
Ja. Ich hätte es wirklich fast vergessen wieder. Ich habe ganz am Anfang dran gedacht und jetzt
ich ist mir eine, ich habe mal eine
siedend heiß wieder eingefallen.
Ich habe mal eine Frage. Warte mal, war das nicht das Sams? Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, ist das jetzt mit der neuen, nach der Sommerpause, die neue Staffel?
Neues Batch?
Neues Batch.
Fand ich mal ganz geil.
Woran? Ich habe es immer noch nicht verstanden, nach fast 4 Jahren.
Ja, wir haben
fast 6 Jahren.
Also wir haben das Intro ja geändert zum letzten Batch.
Ja, aber wir haben zwischendrin nicht das Intro geändert und trotzdem neue Batches gehabt.
Ja genau, da haben wir irgendwas anderes gemacht.
Was ändern wir denn dieses Mal? Was wollen wir denn ändern?
Wir könnten ja mal Whisky trinken. Nein, das war nur ein Spaß. Machen wir ja schon.
Ja.
Du, keine Ahnung, aber wir können einfach mal ein neues Batch aufmachen. Ich finde auch, wir haben jetzt schon wie 30 sagen, Folgen in dem Batch irgendwas.
Haufen Folgen in dem Batch. Das Batch wird jetzt geschlossen. Ja. Batch 6 ist quasi jetzt, ja cool, Folge 1, Batch 7.
Sehr gut.
Ich fühle mich gleich wie ein neuer Mensch.
Ich auch, ich fühle mich wie aus dem Ei geschlüpft gerade.
Ja. Ja, und ich lasse uns hier mal mein Urlaubsmitbringsel gleich noch ins Glas oder wollen wir das später machen?
Das machen wir jetzt. Machen alles jetzt.
Alles jetzt? Genau, also beziehungsweise damit er vielleicht auch noch ein bisschen atmen kann, weil das junges Zeug ist. Eine wunderschöne Flasche, erinnert ein bisschen an die Decanter von Signatory.
Mhm. Diesmal ein, ich erzähle immer noch was anderes zwischendurch, dass es ein bisschen atmen kann.
Genau.
Du hast ja noch sogar frische Gläser noch dabei, ne? Ich hab nämlich noch eine Story, die ist noch nirgendwo publiziert und ich habe sie.
Oha.
Exklusiv. Aber es ich hab's noch. Unser geschätzter, also einer unserer allerersten Gäste, nämlich Jörg Meyer.
Ja.
Deutschlandweit, weltweit bekannter Bartender aus Hamburg und Gastronom und Importeur von Spirituosen und Shopbetreiber unter dem Namen Trinkabenteuer. Und Berater von Bars und Hotellerien und sowas, der macht jetzt Whisky. Und zwar wird der eine eigene Kompassbox-Abfüllung machen. Du kannst dich daran erinnern, dass, kannst du dich daran erinnern, dass Kompassbox immer auch mal für irgendwelche Bars, für irgendwelche Gastronomien irgendwie so eine eigene Abfüllung hat kreieren lassen.
Ja.
Und jetzt ist es. Und der Christoph Kirsch, der kennt irgendwie den Jörg Meyer, die haben miteinander gequatscht.
Ja, die haben ja damals schon die dänische Stauning, das genau. Release-Ding im Le Leon gemacht.
Genau. Und Christoph Kirsch hat gesagt, hey Jörg, du bist doch hier so ein Fan von Kompassbox. Der Jörg Meyer hat in seiner Bar den, wie heißt er? Nicht der Pete Monster, nicht der Orchard House, nicht der Spaniard, nicht der. Ich bin immer so ein Fan und hat den auch in seiner Bar als Mixing-Whisky gehabt. Und jetzt hat er sich dann nach London geflogen, auf Einladung von Kompassbox, hat dort einen eigenen Whisky kreiert.
Woher weißt du das?
Das sehe ich dir gleich. Und der soll im Februar auf den Markt kommen. Und der Jörg hat in seinem Newsletter für seinen Shop hat er quasi schon die erste Rundmail geschrieben, dass er gerade in London war, geblendet hat und jetzt wieder da ist und es wird 1000 Flaschen geben. Und er hat dann so geschrieben, 30 lege ich mir zu Hause hin, habe ich schon beschlossen, hat er gesagt, für einen Eigenbedarf. 60 oder 90 oder sowas kommen in die Bar, weiß ich nicht mehr genau, aber irgend so eine Zahl, die will er für die Bar stocken. Und dann gibt es halt für Deutschland noch eine Menge und international eine Menge, wie das immer halt so ist bei Kompassbox. Aber auch mit schickem Label und allem und ich bin sehr, sehr gespannt, freue ich mich sehr drauf.
Das ist ja verrückt.
Und weil er so ein Spice-Tree-Fan ist, will er sozusagen eine Ode an diesen Spice-Tree sozusagen machen. Oder hat er gemixt, also sprich, der ist ja eher so ein würziger, eher so ein Highland Blend. Bin ich sehr gespannt. Freue ich mich sehr drauf.
Mhm.
Und
spannend. Sehr cool.
Ist hier bei uns.
Will ich auch.
Fresh out of the box. Weil, wie gesagt, ich habe das nirgendwo bisher gesehen. Das hat er jetzt nur in seinem ersten Newsletter in der Euphorie wahrscheinlich viel zu früh rausgeschossen. Aber fand ich auf jeden Fall gut. Gibt noch nichts. Er hat ein Foto von dieser Mixküche bei Kompassbox mit reingepackt in den Newsletter. Oder so ein Stahltresen, also so eine Gastroküche siehst. Mhm. So ein Stahltresen und irgendwie gefühlt 300 Sampleflaschen. So kleine Pröbchen von irgendwelchen Fassteilen, die wahrscheinlich irgendwie haben. Da siehst du das halt Bild und ein Ergebnis von dem, was er so und sagt er hier. Und da freue ich mich natürlich drauf. Ab February.
Ja, Kompassbox ist geil.
In Kompassbox-Abfüllung. Ich habe ihm gleich eine WhatsApp geschickt. Ich habe geschrieben, so, Jörg, ich bin voll neidisch. Ich wäre auch gerne nach London geflogen, um bei Kompassbox meinen eigenen Blend zu machen. Ja. Ne? Also, das muss ich schon sagen. Da habe ich schon.
Das ist cool.
Finde ich schon Meier dicke Hose hier. Nicht schlecht.
Nicht übel.
Ja, habe ich schon gedacht. Das fand ich eine coole Info. Wo ich, glaube ich, wenn du nicht Trinkabenteuer-Besteller bist und deswegen nicht der Newsletter bekommst,
hast du. Ich bekomme den Newsletter, aber ich. Oder,
hast du wahrscheinlich drüber weggelesen.
Ich habe ja sowas.
Ja, der macht ja normalerweise immer Angebote für irgendwas, ne? Der will ja was verkaufen. Hier, was ich hier, Mixrunden.
Lass mich in Ruhe, ich ist nichts mehr.
Ja, genau. Ne, stand irgendwie nur, der Betreffer irgendwie, ich mache jetzt Whisky oder irgendwie sowas. Da habe ich natürlich reingeguckt.
Okay, ja krass, finde ich cool. Muss ich gleich mal gucken. Trinkabenteuer heißt das.
Genau.
Ja, stimmt, ich erinnere mich an den Shop, da habe ich irgendwann auch mal bestellt.
Ich bestelle öfter. Der hat ja auch immer mal guten Tequila da und sowas, ne? Da kann man schon mal was ordern.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist aber so ein kleiner
Shop. Also Grüße an Jörg Meier an der Stelle. Ich bin voll des Neides. Aber ich gönn's dir natürlich von ganzem Herzen und hast.
Man muss auch gönnen.
Wein, ey. Ja, auf jeden Fall.
Stelle ich gleich auf.
Hier du. Voll dran.
Ja. Ich glaube, wir lassen den hier mal noch ein bisschen atmen. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken.
Muss der atmen? Könnte eine bissige Stute sein hier, dein Franzose.
Ich glaube nicht, dass es bissig ist. Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen Rauch.
Meinst du Rauch?
Ja, der hat 33 ppm.
Das kriege ich jetzt hier draußen nicht so mit, komischerweise.
Das ist Rauch.
Ich mache mir mal so einen Tropfen auf den Handrücken. Damit ich für die nächste Polizeikontrolle dann auch gewappnet bin, wenn ich hier komplett nach Schnaps. Ja, er hat Rauch, auf jeden Fall. Aber ist doch cool.
35 ppm Rauch hat er und wurde in Bordeaux- und Eila-Fässern gereift.
Aber dafür ist er relativ hell, ne?
Ich war in der Bretagne unterwegs im Urlaub, was wunderschön ist, was ich allen empfehlen kann. Und dann unterwegs wollten wir noch so ein paar Mitbringsel auch für liebe Leute, die unsere Volumen gegossen haben, sich um unseren Garten gekümmert haben etc. mitbringen und war noch in einem Weinladen und da habe ich noch ein paar Flaschen Muscadet gekauft. Und da lief ich über natürlich auch am Whisky-Regal vorbei und habe da so eine Box gesehen, die hübsch aussah und habe ich noch nie gehört. Steht ganz groß drauf, Naguelan. Und die Abfüllung heißt Deal, ja, also die, D-I-E und Il, Deal. Und war eine der ersten Abfüllungen, wie ich rausgefunden habe, der Brennerei Naguelan. Und befindet sich im Norden der Bretagne, so ein bisschen westlich von Saint-Malo. Und ist relativ, was heißt relativ neu, die machen glaube ich seit 5 Jahren ungefähr Whisky und haben jetzt wie gesagt diesen 3-Jährigen hier vor 2 Jahren glaube ich rausgebracht oder vor 1,5 Jahren. Und der ist ja mal ganz wichtig, in der Bretagne kann man ja auch ganz schnell mal einen Buchweizen-Whisky bekommen, was dann nicht so spannend ist.
Edu,
Killer. Und das war die Nummer 1 der Serie und der heißt Tantat. Und ich habe es gerade schon gesagt, hat im Endeffekt 3 verschiedene Fässer gesehen, First Fill, Fässer steht hier, genau, dann also einmal First Fill Fässer, einmal zuvor mit Bordeaux Wein belegten Fässer und dann auch noch die ehemaligen Eila Fässer und das Gerstenmalz, das verwendet wurde, hat 35 ppm Torfgehalt. Ist eine ganz hübsche Flasche, wie gesagt, sieht so ein bisschen aus wie die Dekanter
Notorial,
von Signatory, genau. Die haben da so einen komischen Namen. Noch
Ibisco-Dekanter.
Genau. Nur ein bisschen gestreckter hier in dem Fall. Ganz schönes Blau-Weiß als Etikett. Ist wirklich ganz hübsch, hat mich deswegen angesprochen. Ich hatte auch keine Ahnung, ich habe auch nicht vorher probiert, habe einfach einen Schnellschuss gemacht und den gekauft.
Ein ganz klassischer Direktmitnahmeartikel, ohne drüber nachzudenken. Ich bin voll bei dir, hätte ich sofort mitgenommen.
Ja.
Vor allen Dingen, es steht auch vorne drauf, jetzt ist die Frage, ich bin halt, kann halt kein Französisch, müsste meine Frau hier sein. Alambics à flammes nues. Könnte das heißen, direkt fired stills, übersetzt?
Wir haben doch hier...
Du hast schlauen Google.
Wir haben doch hier
diese... Alambiques sind doch die sind die Brennblasen und Flammes könnte doch Direktbefeuerung sein. Ich weiß nämlich, dass hier der Cornock Whisky, hier, wie heißt die nochmal, die Celtic, Celtic Distillerie, auch in der Bretagne, die haben nämlich direkt befeuerte Stills.
Also übersetzt steht hier tatsächlich Bretagne Single Malt Whisky, Destillierapparate mit offener Flamme.
Ja, direkt befeuerte Stills. Ha! Guck mal hier, ich und mein Schrebergarten-Französisch hier.
Geil, 49 Volumenprozente. Ich bin gespannt. Jetzt hat er natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Los gezogen, nach diesem fantastischen Linkwood hier zu kommen.
Aber ich finde jetzt so einen raffen Raucher, finde ich eigentlich geil.
Oder sowas.
Ich hätte eher Apfel gesagt jetzt, aber Apfel. Das ist, ich bin bei Frankreich, Bretagne bin ich auch immer beim Apfel. Auch wenn die Normandie eher das Apfelgebiet ist, aber die Bretagne ist ja auch ein Apfelland.
Ich finde, es ist schon sehr, 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 sehr fruchtig. Es hat eine totale Fruchtnote und darunter dieser Rauch.
Super fruchtig. In der Nase habe ich den Rauch kaum, ehrlicherweise. Ich nehme den kaum wahr. Ich habe ihn auf dem Handrücken gerade gehabt.
Ja, okay. Lass uns probieren.
Ja, ich muss auch probieren.
Ja, wie gesagt, kleiner Weinladen und dann habe ich mich ganz nett auch mit dem Weinhändler unterhalten und habe ihn natürlich auch gefragt, so, okay, kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Und er so, ja, junge Brennerei, total coole Leute, ist hier 4 Kilometer von hier, kannst du vorbeigucken, haben meistens offen. Hatte dann leider keine Zeit mehr dazu, weil wir schon auf dem Rückweg waren und habe ich einfach die Abfüllung eingepackt und habe mir dann so ein bisschen auf Google mir ein paar Sachen angeschaut. Was meinst du?
Lecker.
Du hast gerade nicht so begeistert geguckt. Nee,
alles gut. Ich bin, also der 49%, der hat schon Punch. Der ist schön cremig. Hat, kleidet den Mund schön aus. Man kriegt den Rauch im Abgang. Die Fruchtnote, Frucht aus der Nase hast du jetzt auch im Mund.
Aber auch eine Bitterkeit. Habe ich gerade ganz schön.
Ja,
Orangenabrieb, sowas wirklich. Was, ja. Und, aber fetten Orangenabrieb.
Aber nett, ne? Also jetzt nicht erschlagen, sondern. Für mich passt der.
Aber ein guter Rauch. Also
guter Rauch
kann auch in eine schwierige Richtung gehen.
Ist unaufdringlich, also ist unaufdringlich, also bei 33 ppm ein unaufdringlicher Rauch, der ist da, der ist präsent. Aber der ist, der hat jetzt mehr als einen Highland Park, aber das ist jetzt kein Eiler-Rauch oder so. Ne? Trotz Eiler-Casks und selber rauchig, ist der nicht so anstrengend, finde ich. Oder ich bin schon versaut, keine Ahnung von dem ganzen Raucherkram. Also mir gefällt der sehr gut.
Der geht ein bisschen in eine Kalila-Rauchrichtung. Der hat so diese leichte Note, die du manchmal bei jungen Kalila hast, ist da mit dabei.
Also dieses Erdnussflips Popcorn-mäßige.
Naja, ich lasse ihn auf jeden Fall noch ein bisschen stehen. Ich finde ihn auf jeden Fall auch lecker. Spannend.
Was waren nochmal für Fässer? Ex-Eiler und Rotwein?
Also First Fill. Bordeaux-Fässer und Ex-Eiler.
Okay. Ja, geil.
Die Bordeaux-Fässer habe ich gar nicht. Und was ich sagen muss, auf der Zunge ist der super, ist leider schnell weg.
Es kann, ja gut, aber das ist halt ein junger Raucher. Ich finde, der ist ja dazu da, dass man öfters mal bleiben.
Im Weiß, Glas, ja, Weiß, in der Flasche.
Weißgold oder sowas, ne? Von daher finde ich gut. Also was ich mag, ist die Cremigkeit, das Mundgefühl finde ich super. Das gefällt mir sehr. Also, unaussprechbar, ne? Irgendwie Naguelalan oder Naguelan, Dielil, whatever. Der Tim macht Fotos für Instagram bestimmt.
Ist gerade eine Fliege auf dem Mikrofon gelandet. Das hat man übelst gehört.
Ja, kannst du ja mal so wie so ein Frosch so wegsnacken. So, mit so einer langen Zunge einfach mal so abschnalzen.
Schmackofatz.
Sehr gut. Ja, wo wir gerade bei Compassbox waren, die verändern auch ihre Core-Range wieder. Die schmeißen den Spaniard raus.
Ja.
Spaniard, die Sherry-Fassabfüllung. Und dafür kommen zwei neue mit rein.
Eine Oloroso, eine PX-Fass? Oder?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es kommen ja irgendwie zwei neue Abfüllungen rein. Ich habe es nur mit einem Auge gesehen vorhin, bevor ich losgefahren bin. Und müsste jetzt selber nachgucken, habe ich aber keinen Bock. Aber es kommen auf jeden Fall zwei neue Core-Range-Abfüllungen dazu. Auf jeden Fall eine Sherry-Fassabfüllung wieder und ein irgendwas anderes. Vielleicht Rotwein oder so, keine Ahnung.
Ja, die machen gerade alle so ein paar neue Sachen. Ich habe noch irgendwas gelesen gehabt, dass jemand noch seine Range wieder verändert. War es Glenturret?
Glenturret?
Den Tourette, du.
Ich sage jetzt nichts. Ich mache jetzt kein Tourette. Aber ja, die hatten ja diese, also die haben ja, oder hatten, haben, diese üppigen Dekanter.
Ja, die werden ja bleiben, weil die gehören ja zu, was ist das? Lalique.
Und die haben 12, 15 und keine Ahnung, was dann da oben drüber kommt, irgendwas. Und die haben
ja, als
Peated-Variante 7 und 10. Der 10er soll vom Markt verschwinden und der 7er soll bleiben eigentlich von dem Rauchigen. So war das angedacht. Vielleicht haben die jetzt aber auch zu viel Stock und sagen, wir machen es anders, wir bringen jetzt einen 12-jährigen Raucher raus.
Die hatten auch einen 15-jährigen.
Raucher?
Nee.
Nee, ich sag ja, 12 und 15 Ach, als, ja.
Sorry,
als Non-Peated
ja.
Und 7 und 10 als Peated.
Ja, okay.
Und vielleicht noch was Älteres. Ich glaube, Ältere hatten die auch 30 Jahre und so ein Kram, aber das war dann ja wieder irgendwie unbezahlbar.
Ja, dein 30-Jähriger kostet, glaube ich, 1.600 Euro.
Da nehme ich zwei von.
Pro Tipp.
Mit dem einen lege ich Steaks ein.
Die alte 30er-Variante kaufen vom
Venturi. Ja, die gibt es nicht mehr, aber die hat damals 200 beim Holländer gekostet.
235 beim Holländer gibt es gerade für, glaube ich, 200 in der Base. also wer sich da erhofft hat, dass da irgendwie die Preise hochgehen, sorry, ihr könnt es gerne bei Whiskey Exchange, die verkaufen den für 1.699, versuchen, ob die noch ein paar Flaschen haben wollen für, weiß ich nicht, wenn er 1.000 Euro für verlangt, aber ich glaube, das ist einfach was man getrost trinken kann, wenn man mal einen 30-Jährigen aufmachen möchte, zu so einem Jubiläum oder ähnlichem. Das ist so ein schöner Geburtsjahreswhisky, weil der kam raus, als ich 30 geworden bin. Das heißt also, Baujahr 87 ist auch der Whisky. Ich lasse den noch ein bisschen zu, bis ich ja, mal... Lass einen. Ja, ja. Bis ich mal ein Alter erreicht habe, wo... ja, ich habe mir den gekauft, musste ich leider, weil, wie gesagt, 87er Whisky kriegst du selten, weil das war ja mitten in... Viele Brennereien waren da eingemottet für eine Zeit lang, haben nicht produziert, gab es also. Es ist sehr schwierig, 87er Whiskys zu bekommen, was sehr schade ist. Wie gesagt,
auch 87er Podcast-Partner sind nicht so einfach. Ich habe jetzt hier einen, aber das ist nicht so, dass die irgendwie wie Sand am Meer sind. Da habe ich auch länger gesucht. Ja, ist gut.
Rolf. 87er Podcast-Partner. Ja, stimmt, da wird es dann nicht so viele geben.
Da wird es dann dünn.
Da wird es dann nicht so viele geben von. Das sage ich dir. Nee, ich schnüffle hier nochmal in den Nagulan rein.
Ja, sehr gut, gefällt mir gut.
Ich weiß ja nicht, ihr da draußen, falls postet gehabt, schickt uns doch mal eine Nachricht oder einen Kommentar. Wie steht ihr zu französischem Whisky? Und Olli war ja in Schweden. Und abseits von Magmyra könnt ihr uns vielleicht noch so ein paar schwedische Leckerchen empfehlen. Und wie haltet ihr es damit? Findet das statt bei euch oder seid ihr da so, oh, nee, ich habe einmal einen Franzosen probiert, das war nichts? Oder wir hatten ja hier schon mal den Amorique aus dem Sherryfass damals, der überraschend gut war, der war im Sample-Set sogar dabei.
Ja.
Die Flasche hatte ich mal geschenkt bekommen und ganz, ganz fantastisch war der auf einmal, weil ich durfte mir damals aussuchen, ob ich einen Edu oder einen Amorique nehme. Und ich habe den Amorique genommen, weil die Flasche schöner war, weil Weinrot und so weiter. Und dann haben wir den Edu probiert und das war sowas, das war schlimm.
Edu Silver.
Steht überall auch rum, ja, wenn du in der Bretagne unterwegs bist, in jedem oder in vielen Souvenirläden steht immer hier bretonischer Whisky, Edu. Amorique hat man gar nicht so viel gefunden. Ich glaube, die sind wirklich inzwischen so weit, dass sie eher in Weinhandlungen und auch dem Rest Europas stehen und Edu so dort vertrieben wird.
Ja, die Menschen, also dass er vertrieben wird. Also das ist wirklich so, du willst eine Party, du willst es beenden, du willst, dass die Leute einfach gehen. Dann sagst du, sorry, ja, wir haben nichts mehr zu trinken, wir haben nur noch Edu. Und dann kannst du davon einfach ausgehen, dass dein Abend zu Ende ist mit den ganzen Leuten, die du als Gäste hast. Weil die gehen einfach, weil die wissen, Edu will ich nicht trinken.
Ja, also das ist wirklich etwas, das ja, schwierig. Ich glaube, das ist dann so an diese Romantik geknüpft. Man trinkt den dort, dann schmeckt der natürlich im Urlaubserlebnis.
Der schmeckt auch da nicht. Ich habe den ja in Frankreich probiert, der schmeckt auch da nicht. Als ich in der Bretagne war, ja, habe ich mir den Cornock geholt von der Celtic Whisky Company.
Den habe ich hier probiert.
Der rauchige.
Der Cornock-Importeur war ja hier in Leipzig auf der Whiskymesse. Ist okay. Der ja,
echt?
Ja, das ist so eine kleine Bude, irgendwie so ein Weinhandel oder sowas, okay, hier aus dem Osten. Und der hatte die ganzen Cornock-Sachen, wurde von allen gefühlt ignoriert. Ich habe mich dann irgendwann mal mit hingestellt, mit dem nett geschnackt und so weiter. Habe, glaube ich, dann einen Cornock, der hatte drei verschiedene, glaube ich, dabei, probiert. Und das Problem war aber leider, Was mir sehr, sehr leid tat, dass der nicht so wirklich aussagefähig über die Brennerei oder irgendwas war. Also da konnte ich ihm gefühlt mehr erzählen.
Okay.
Das war ein bisschen schade. Also wenn ich irgendwie auf eine Whisky-Messe gehe und an den Stand gehe, möchte ich die ganze Story von vorne bis hinten hören als Interessierter. Das fand leider nicht statt und ja.
Das ist ein bisschen schade. Die vom Style her haben die Peated und Unpeated. Die haben auch einen Einsteiger-Blend, so einen Supermarkt-Blend im Programm. Den habe ich mir im Supermarkt gekauft.
Ja.
Und habe mir dann in so einem, ja, auch so einem Spezialitätenhandel, habe ich mir den Cornock geholt und die Unpeated-Variante im Standard. Es gibt auch Single-Casks und irgendwelche Spezialabfüllungen, High-Proof, weiß der Geier was, ne? Haben die auch alles. Habe ich damals aber nicht geholt, weil ich dachte, ich will die Standards mal haben. Ich muss die mal aufmachen. Die stehen jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren im Schrank. Vielleicht mache ich den Blend mal auf oder den Unpeated. Ich habe gerade so viele Peated-Sachen offen. Ich muss mal was anderes nochmal auftun wieder. Mhm. Aber da bin ich sehr gespannt. Gerade nach dem Franzosen hier. Ich glaube, das kann schon alles was.
Also ich muss sagen, hier, der ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß.
Ja,
jetzt der letzte Schluck. Die Süße kommt jetzt, also mit jedem Schluck wird der braucht, glaube ich, ein bisschen im Glas und man muss vorher 1-2 Schlucke getrunken haben. Der wird intensiver, aber hat nicht dieses typische First Fill-Aroma. Ist schön ausgewogen, hat einen leichten Rauch, bleibt auch jetzt inzwischen. Ja, der erste Schluck war so, jetzt inzwischen findet auch ein Abgang statt. Und ich bin positiv überrascht.
Auf jeden Fall, hast du gut mitgebracht.
Also Grüße gehen raus an die lieben Freunde von Naguelan. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Ich bin des, was ist?
Bretonisch, Gälischen.
Gälischen auch sein muss, ja. Ne? So ein bisschen.
Es ist kein Französisch. Also
naja, es ist näher an Irland und Schottland als genau. an
also,
anderen.
Also auf jeden Fall mental sind die Bretonen, begreifen sich eher als Kelten als Franzosen.
Ja, ja, ja.
Von daher haben die auch eine eigene Sprache und alles. Also das ist schon ganz spannend. Ist also Britannien ist super, super spannend. Lernt man ein ganz eigenes Völkchen kennen. Interessante Landschaft, interessante Produkte. Das ist schon toll. Also ein Urlaub dort ist eigentlich immer faszinierend. Kann ich dir empfehlen.
Vorher die Dupin-Bücher lesen.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch cool. Die Commissar Dupin-Bücher lesen gibt es, glaube ich, mittlerweile 10-12 Stück. Ich habe die alle gelesen, bis auf den jetzt ganz aktuellen.
Okay.
Weil ich kaufe mir die nicht selber. Ich kriege die immer von einer Bekannten, die sich die immer kauft. Immer wenn die das ausgelesen hat.
Die
kommen immer zu den Ferien raus. Und wenn die das dann gelesen hat, kriege ich das dann immer, also im Spätsommer. Und das ist ein Pariser Kommissar, der sozusagen in die Bretagne versetzt wird und dann dort quasi sich in dieses Bretonische assimiliert. Sehr lustig, sehr, also der das anfängt zu lieben.
Es geht ganz viel um Getränke und Essen. Es geht
Essen, Getränke, Kultur.
Lebensweise, genau.
Das ist
Wir waren übrigens
Da wird jeder kleinste Furz gefeiert, den es da gibt.
Ja.
So, ne? Ob das das Salz ist, die Butter, weiß der Geil.
Die Austern, die besten. Wir waren am Anfang relativ weit südlich, in der Nähe von Bordeaux auf der Medoc-Halbinsel. Da habe ich ein paar Austern probiert. Die waren relativ mineralisch. Und wenn du weiter in den Norden kommst, dann bekommen die so eine leichte Butternote.
Ja, angeblich, das sagen ja die Spezialisten dort, ne? Die können quasi die Bucht rausschmecken, ne? Bei der gleichen Austernsorte. Ist so ein bisschen wie bei den Weinkennern oder bei den Wässern, die dann sagen, hier, ich weiß, welcher Weinhügel das war am Ende des Tages.
Und was machst du so beruflich? Ja, ich bin Austernsommelier.
Gibt, glaube ich, Schlimmeres.
Ja.
Also,
Muss man mögen. Es gibt ganz viele Leute, die mögen das gar nicht. Ja. Ich gucke immer wieder in verwunderte und angewiderte Gesichter, wenn ich erzähle, dass ich Austern tatsächlich sehr mag. Was ich auch verstehen kann, diese Konsistenz ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber dieses ganze Seafood-Zeug ist wirklich unfassbar lecker. Dazu, wie gesagt, einen schönen kalten Weißwein. Es gibt nichts Besseres. Und ich mache das auch wirklich nur im Urlaub. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, hier in Leipzig im nächstbesten Feinkostladen mir zwar frische Austern zu gönnen, aber dann irgendwie da 6 Euro für das Stück zu bezahlen. Und dann ging das Ganze durch halb Europa irgendwo hin. Finde ich irgendwie ungeil. Und wenn ich vor Ort bin, dann baller ich das. Ansonsten nicht.
Auf jeden Fall. Ich lustige Geschichte, ich war schon beruflich ein paar Mal in Vegas, also Las Vegas in Nevada, USA. Und wir waren dort bei diesen Events, wo ich war, immer nochmal bei so einem, wie heißen die denn? Das ist Brasilianer, wo die dieses Fleisch von diesen Schwertern abschneiden am Tisch. Also,
okay.
Das ist so südamerikanisch oder so, die kommen mit so Schwertern, da ist so Fleisch drauf und dann kommen die zum Tisch und schneiden die dir über dem Teller das Fleisch ab. Dann kommt dann einer mit Wagyu, der nächste mit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Fleischsorten, ist doch egal. Auf jeden Fall ist es so, es gibt zum, als Starter gibt es da immer so eine Meeresfrüchte-Etagere, wenn wir da sind. Und dann sitzt du da mit vier Leuten am Tisch und kriegst so eine Etagere und alle sagen, ich warte aufs Fleisch. Und für mich ist es total Jackpot, weil ich sage, scheiße, ihr könnt das Fleisch alleine essen. Und ich nag mich dann da komplett und fräs mich quasi durch diese drei Etagen Seafood. Weil ich sage dann, ich brauche nur noch eigentlich ein bisschen Tabasco und noch irgendwie ein bisschen Brot. Und dann bin ich da, ich habe da wirklich schon an so einem Abend kein Stück Fleisch gegessen, obwohl das eigentlich ein Fleischrestaurant ist,
ja,
weil die Vorspeise schon so knallerwurst war. Also bin ich wirklich Fan. Von daher kann ich das 100% nachvollziehen, was du sagst, Tim, und begeistert mich ungemein. Seafood, sehr gut.
Wie gesagt, eines meiner besten Geschmackserlebnisse war beim BCB 2000 und, lass mich lügen, 17. Da musste ich.
Armer Junge, ich kann es mir schon vorstellen, das war bestimmt hart.
Da wollten die so ein paar Fotos machen, da gab es so ein Blending Room von Johnny Walker. Und nebendran war so ein ganzes Zimmer für Talisker. Und da haben die frische Austern auf einmal rangekarrt. Und da musste sich leider jemand hinsetzen und ein Talisker und mit Austern genießen. Das heißt also, quasi Auster wurde ausgelöst, hast die Auster geschlürft, dann die Schale vollgemacht mit Talisker und dann hinterher perfekt. So ein geiles Pairing. Unfassbar gut, kann ich nur jedem empfehlen. Und da war es dann um mich geschehen.
Ich habe das mit der Sonderabfüllung Talisker 15 mal gemacht.
Ja.
Ja, ist schon geil. Also, wenn man mal die Gelegenheit hat und man einen Tali irgendwie am Start hat, ja, sollte man das
machen. Ich glaube, bei mir war das nur ein Tali, also Tali Storm oder sowas, ganz entspannt.
Ja, geht auch, ne? Ich habe gedacht, dafür holst du aber jetzt den auch raus und so. Ist alles gut. Unabhängig davon, was man für einen nimmt, kann auch irgendein anderer Whisky sein, muss nicht der Talisker sein, ne? Aber ich glaube, bei dem denkt man so, das passt auch irgendwie so ein bisschen. Wobei ich das ehrlicherweise mit dem Tali in der Austernschale, glaube ich, nicht so geil fand, sondern ich fand es eher cool, den komplementär einfach dazu zu genießen.
Ja.
Das ist so wahrscheinlich Geschmacksfrage. Du hast ja, gibt ja auch viele, die dann irgendwie so eine Art Rotwein-Vinaigrette drüber machen, über die Austern.
Da
gibt es ja viele.
Das war am Ende nur fürs Foto, glaube ich, so, dass da jemand die Flasche und dir in die Austernschale einen Schluck Tali eingießt. Das war so damals.
Ja, nee, aber ich meine jetzt nur, ne? Also ich glaube, da kann man schon viel machen und da kann man halt mit Sicherheit auch was mit Whisky machen.
Ja.
Alles gut.
Nee, das ist auf jeden Fall ein gutes
All Pairing. Good.
Krasser Themenwechsel. Wir haben vorhin kurz angefangen, über die Shops zu reden.
The Shops.
Und genau. Die bekommen natürlich diese Änderungen in der Kaufkraft, in der Kaufwilligkeit und so weiter als allererste mit, weil die ja quasi an vorderster Front gegenüber den Konsumenten stehen.
Ja.
Und da gab es gerade so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, uiuiui, da ist ja was los. Also der, wie heißt der, Whisky Maniac?
Whisky Maniac.
Whisky Maniac. Ich hab
da noch nie bestellt, ehrlicherweise.
Ich hab da schon mal bestellt.
Nur vom mal in den Shop schauen.
Ja, der hat seinen Shop geschlossen, hatte irgendwie erst einen Sale. Relativ so 2-3 Wochen irgendwie laufen, wo so die ganzen Sachen rausgehauen wurden. Und dann ist mir aufgefallen, in unseren Chatgruppen, auch im Forum und so weiter, die Leute waren total unbeeindruckt ohne Ende.
Nur 20% Discount,
so, schlecht. 20%, ey, guck mal, und das sagt relativ viel aus, wie viele Abfüllungen diese Whisky-Shops, die ja in den letzten paar Jahren wie, weiß ich nicht, ohne Ende aus dem Boden geschossen sind, wie viel Todeskapital die rumstehen haben, was sie eh nicht loswerden, weil die Abfüllungen uninteressant sind und die mussten sie aber damals irgendwie kaufen, damit sie andere Zuteilungen von interessanten Abfüllungen bekommen haben. Das Zeug, das steht rum wie Blei, das will keiner haben, gefühlt, ne? Was blendet oder weiß ich nicht. Das kannst du ja nicht, also das ist ja...
Ja, der Shop, also der hat das ja einfach, der hat den Laden ja einfach zugemacht nach 3 Wochen des Versuchens eines reduzierten Verkaufs und dann war der Shop ja zu. Das heißt, der hat seinen Stock irgendwem verkauft.
Genau.
Irgendeinem Investor, irgendeinem anderen Shop oder was auch immer und das schien ihm wahrscheinlich attraktiver zu sein, als den Kram noch billiger rauszuhauen, was ich nicht ganz verstehe, aber wer weiß, was da für ein Deal dahinter stand. Ja, du, ist die Realität, ne? Weil wie gesagt, ich habe du irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 plus Euro. Ich frage mich sowieso, wer kauft das alles, ne? Und selbst die Leute, die für sowas, die sagen, ja, Ja, wenn ich mir einen Whisky kaufe, gebe ich 300 Euro aus. Die kaufen sich davon aber nicht 50 Pullen.
Nee.
Ja, die kaufen, die gehen in den Laden, kaufen sich eine, trinken die leer, kaufen sich meinetwegen auch zwei oder drei. Ne? Also, aber die kaufen sich nicht davon 50 Stück und stellen die sich in den Keller. Ne? Deswegen, also selbst, ja, ein Kollege von mir, der war jetzt bei einem Geschäftspartner zu Besuch in einem angemieteten Weinkeller. Und zwar wusste ich auch nicht, kannte ich auch nicht das Konzept. Es gibt eine Firma, die vermietet Weinkellerkapazitäten für deine Weinsammlung.
Ach ja, die gibt es jetzt. Ah ja, genau, in Köln ist relativ groß. The Wine. Bin ich mir vorbeigelaufen?
Ich weiß nicht, wie es hieß. Keine Ahnung, Namen weiß ich nicht.
Ich habe es direkt gegoogelt und gibt es in 6, 7 relativ großen deutschen Städten. Und da hast du wie so einen Tiefgarageneingang. Und dann geht es da runter in den Weinkeller und das ist richtig schick. Also habe ich das gesehen?
Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, habe nur gesehen, dass es sozusagen ist, dass der halt für seine geladenen Gäste halt Weine aus dem Keller hat bereitstellen lassen. Dann haben sie noch jemanden dazugeholt, der das Zeug dann irgendwie ausschenkt. Und dann gab es noch ein bisschen Essen dazu. Das muss man halt bestellen, Möglichkeit der Gastronomie dazu. Und der hatte da auch irgendwie 6, 8 Whiskys, wirklich nicht, ne? Da standen halt 6, 8 Whiskys. Da stand ein Coverland Port Cask, ein Glendronach Parliament 21. Das waren so die Topflaschen und dann ging es ein bisschen runter bis zum irgendwie Standard so, ne? Aber es stand halt eine gute Auswahl da. Aber es waren alle offen. Und es war kein Whisky-Sammler, ne? Aber das sind so Leute, die gehen noch mal in den Laden, die kaufen dann auch mal was Gutes,
ja,
stellen sich das hin, machen es auf, fertig.
Ja.
Aber für ein Nicht-Whisky-Sammler, ein Weinsammler, der sagt, okay, kann sein, da kommen Leute, ich will so ein Portfolio haben, guck mal, dass ich 10 verschiedene Whiskys habe, mit denen ich was anfangen kann, ne? Also den ich meine so, ne?
Ja.
Und so denkt der Typ halt, ne? Also weil meinen Kollegen gesagt, hier, frag mal bitte nach, bei den Bildern, die du mir geschickt hast, warum hat er genau die Flaschen? Dann sagt er, ja, ich war in irgendeinem Fachgeschäft und habe gesagt, hier, ich brauche einfach eine Bandbreite, ich habe wenig Ahnung von Whisky, aber gibt immer wieder Leute. Und dann hat er gesagt, hier, mit den 10 Pullen hast du alles abgedeckt.
So machen das ja genügend.
Ja, und das ist ja, also das ist schon viel, ne? Also 10 Flaschen Whisky offen, nur um so ein Portfolio abzudecken, ne? Und dann kommen da Leute runter und sehen Glendronach Parliament, 21 Jahre und sind natürlich happy und sagen, warum soll ich jetzt noch Wein trinken, ne? Ne? Aber weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Also das ist so, da stand halt auch gutes Zeug und von daher fand ich das ganz spannend. Nee, das fällt mir gerade noch so spontan ein.
Ich bin nämlich an dieser Winebank vorbeigelaufen und wir haben eine Freundin besucht, sie gefragt so, was ist das? Und sie meinte so, okay, ja, hier kannst du entweder, also du musst Mitglied sein, dann kriegst du auch so Abfüllungen und sowas und du kannst dort deinen Wein lagern, du kannst also Kapazitäten mieten und auf der anderen Seite kannst du Mitglied sein und die kuratieren das irgendwie für dich mit guten Sachen, glaube ich, machen dann immer so Events und auch so Afterwork und hast du nicht gesehen, auch Tastings und so weiter. Ganz spannendes Konzept, wie gesagt, gibt es in unterschiedlichen deutschen Städten, die, glaube ich, so unterirdische freie Kapazitäten anmieten, um da diese Winebank reinzuhauen. Um das ordnungsgemäß zu lagern, ja. Du hast vielleicht die Passion, Wein, Whisky, was auch immer zu sammeln, aber eben nicht die Lagerkapazitäten und vor allen Dingen nicht die Lagerkapazitäten, die eine ordnungsgemäße, also eine gute Lagerung garantieren und dann kümmern die sich darum. Cooles Konzept eigentlich. Fand ich spannend.
Ja, du musst natürlich.
Insofern witzig, dass du das gerade erwähnst.
Du musst natürlich das nötige Fettgehalt haben, damit du das auch bezahlen kannst. Ne? Aber wenn du eh sagst, ich sammle Wein und du, ne, dann passt das schon.
Ich wollte gerade sagen, ja, also wenn du jetzt
dich
darum kümmerst, dass es ordnungsgemäß gelagert werden sollte, dann wirst du wahrscheinlich Weine kaufen, die auch dem würdig sind.
Nee, aber davon abgesehen, Wein ist ja ein Volumengeschäft, viel mehr als Whisky. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie Weine sammelst, dann bist du bei Weißweinen ja irgendwie, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 20, 25, 30 Euro geht das los und bei Rotweinen irgendwie vielleicht an 50, 60 Euro irgendwas, 50 Euro vielleicht.
Sammelwerte, oder meinst du jetzt?
Nee, ich meine aber, wenn du Weine kaufst, um die da einzulagern, ne? Das heißt, das nimmt halt Platz weg. Das ist nicht so, also nimmt noch mehr Platz weg als bei Whisky hier schon, ne? Wo du halt einzelne Flaschen hast oder sowas, ne?
Ich finde es immer bei Wein spannend. Wir waren jetzt auch, als wir in Frankreich waren, haben wir uns so ein kleines Weingut angeschaut, dass du da im Endeffekt auch direkt gesagt bekommst, so, ja, der Wein, den könnt ihr jetzt hier probieren, aber eigentlich ist der erst, den musst du nochmal 3 bis 5 Jahre lagern, dann ist er eigentlich erst trinkbar.
Ja, klar.
Und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dass das oft so ist, ja, dass man auch sagt, so, keine Ahnung, Auch bei, selbst bei Weißwein hier, Riesling und so einem Kram, das, man kann Riesling entweder ganz jung trinken, dann gibt es eine Zeit, dann ist er eigentlich scheiße, und dann kommt wieder so ein großer Peak.
Wenn du im Rheingau essen gehst und die ja dann eben quasi Zugriff auf die Rheingau-Geschichten haben dort, also die Winzer in der Umgebung, dann haben die in ihren Kellern Sachen lagern, die liegen da 3, 4, 5, 6 Jahre, mhm, und manche, und die sagen dann halt, diese Abfüllung, ne, also die sozusagen genau von dem Weinberg kommt etc., die ist jetzt genau richtig. Ja, die ist jetzt richtig gut.
Ja.
Ne, und die war vorher nicht so gut. Und dann kann ein Weißwein noch 5 Jahre liegen. Dass der natürlich da bei guten Bedingungen irgendwo in so einem Keller von so einem Haus, was von 1800 irgendwas ist, da unten liegt und dann irgendwie derjenige, der das in der dritten Generation macht, sich damit auskennt, wie er mit den Weinen da umgeht, ist ja auch wichtig. Ne? Das heißt, dass die bei denen in der Garage vielleicht nicht 5 Jahre gut, so gut halten. Ne? Wenn die im Sommer 40 Grad warm ist und im Winter minus 10, ne?
Ja.
Kann das sein, dass der Wein dann nicht mehr so gut ist nach 5 Jahren.
Ja.
Das ist natürlich was anderes, ne? Aber prinzipiell glaube ich schon, dass auch Weißwein lange gelagert wird.
Absolut.
Also Jura-Geschichten zum Beispiel.
Jura auf jeden,
ne,
Fall.
Ist ja auch fast gelagerter
alles Weißwein. Alles mit hohem Zucker und also alle Sachen, die halt sehr süß sind und mit einer hohen Säure. Also Rieslinge definitiv.
Ja.
Du kannst Rieslinge aus den 60ern und so weiter trinken. Die sind alle noch spritzig ohne Ende. Und ich war, als wir jetzt im Urlaub waren, auf der Rückreise, haben wir an der Mosel halt gemacht. Und die Familie war in Zelting, die waren ein bisschen baden und ich habe mir noch schnell unseren Bus genommen und da bin ich nochmal nach Bremen gefahren. Und vielleicht sagt einigen von euch was, der Bremer Kalmont, steilster Weinberg der Welt.
Ich kenne nur Rainer Kalmont.
Ja, nee, der Bremer Kalmont.
Steiler.
Das ist direkt Weinberg. Du schaust wunderschön über die Moselschleife drüber.
Okay.
Und hast da ganz viel, das ist glaube ich ein Schieferweinberg. Und unten drunter direkt ist so ein kleiner... da stand dann irgendwie so Bremmer, Weinhandlung Bremm oder so, und der Winzer heißt tatsächlich wie der Ort, Bremm.
Okay.
Das war so eine Straußwirtschaft, dann habe ich noch kurz gesagt, ach komm ey, bin ich hier den Berg hochgekraxelt, gönne ich mir noch eine Weinschorle, bin dahin, habe mir eine Weinschorle gegönnt und dann bin ich kurz, ist mir das Gesicht eingeschlafen. Da gab es wunderbare Rieslinge aus eigener Produktion und ich habe mir dann Riesling aus 2014 und einen aus 1992 mitgenommen. Für 9 Euro die Flasche.
Ein 92er Riesling?
Ja.
Okay. Das ist doch toll.
Und der hat keinen Online-Shop, nichts. Das ist einfach so, der saß davor so mit seinem Kumpel, hat ein bisschen gequatscht. Total entspannt. Total unscheinbar. Ein ganz kleines Gutshäuschen. Hat da fantastische Weine stehen gehabt. Ich habe dann mal hier bei Vivino geguckt, was andere über den Wein so vielen Jahren sehr guter Kauf war. Gute investierte 9 Euro. Und habe ich mir da 3 Flaschen Wein von ihm mitgenommen. Unterschiedlich, ich glaube, ein 23er, ein 14er und ein 92er, so um diese Range zu haben. Alles feinherb, das heißt also nicht ganz süß, aber schon ziemlich süß.
Also feinherb, für die, die sich mit Wein nicht so auskennen, das ist quasi halbtrocken.
Naja, es ist im Endeffekt sehr zwischen trocken und halbtrocken.
Nee, also von den Öchselgraden her greift das beim Halbtrocken quasi mit rein. Aber wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall, wenn du sagst trocken, halbtrocken, lieblich, dann wäre quasi fein,
ja,
das Mittelding.
Ist halbtrocken, ja. Was man beim Sekt oft hat.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und da war ich,
aber die lagern sich halt auch länger, ne? Also die trockenen Weine, die sind natürlich dann von der Lagerkapazität nicht ganz so dafür gemacht. Die Feinherben sind ein bisschen, halten sich, glaube ich, ein bisschen länger. Aber hast du ja vorhin schon gesagt, Zucker und so.
Genau. Und insofern war ich da ein bisschen selig. Fand ich ziemlich cool. Wenn er mal da in der Gegend seid, fahrt vorbei. Ich überlege gerade, wie er mit Vornamen heißt. Ich glaube, Johannes Brem.
Brem.
B-R-E-M-M.
Johannes.
In Brem an der Mosel.
Franzen vorbei. Brem an der Mosel.
Und wenn ihr dort seid, schaut auf jeden Fall auch beim Weingut Franzen vorbei. Auch ganz, ganz spannend, bestelle ich immer meine Weine.
Der Tourismus-Podcast Ram Good, der muss mal wieder zuschlagen hier und nach unserem Urlaub euch die heißesten Spots für Genuss geben.
Also das ist wirklich ganz fantastisch. Wir waren auch übrigens in Frankreich, waren wir dann relativ weit im Norden ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Equerie heißt das, glaube ich, also Equerie oder so. Und da ist, du kennst ja bestimmt den Mont Saint-Michel.
Mhm.
Und dort gibt es quasi die kleine Version davon. Mhm. Heißt auch Saint-Michel, okay. Ist auch eine ganz kleine Kapelle auf einer Insel, die nur zugänglich ist, wenn Ebbe ist. Dann kommst du da hin, sind wir auch hingelaufen und daneben ist so ein kleines Restaurant. Die haben auch ganz fantastische Weine gehabt und mit denen auch hin und haben mir dann irgendwie da noch zwei Flaschen mitgenommen. Das war auch ganz spannend, schön Seafood gegessen, direkt mit Meeresrauschen im Hintergrund. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn man da oben ist. Kann man tun.
Kann man tun, machen. Mhm. Sehr gut.
Das stimmt. Wollen wir hier jetzt noch eigentlich den von dir nochmal probieren?
Der ist eigentlich nicht von mir, sondern ich habe
den noch mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, wir machen so ein bisschen, bei den großen Podcasts Deutschlands heißt, würde das jetzt heißen, das ist jetzt Cross-Promo. Jetzt kommt die Cross-Promo.
Cross-Promo?
Genau. Und zwar hat der Sascha, aka Friendly Mr. Z, eine eigene Abfüllung rausgebracht. Ist schon ein bisschen länger her, ne? Ein halbes Jahr?
Ja, ich glaube, der hat mittlerweile schon wieder zwei andere oder eine zumindest auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall beim Brüder Whisky auch seine erste. Da ist ein großes Z abgebildet vorne auf dem Etikett. Ich habe sozusagen die 10CL-Variante hier dabei. Ich habe auch noch das Großflakon davon. Distilled at the Sonnenseite of Isla. First Fill Pedro Jimenez Sherry Cask. 13 Jahre alt, eine von 383 Buddeln und 55,6 Volumenprozente.
Ich hole uns mal schnell Wasser.
Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, dass das ist nicht der ganz typische Brüder Whiskyhaus Isla, Südküsten Isla Whisky. Ich glaube, der hat einen Ticken anderen Einschlag, aber soll natürlich trotzdem das versprühen, was die Brüder alle haben, nämlich ein sehr deutliches Fass, den schönen Rauch, das High Proof und ist dadurch natürlich da ganz attraktiv. Und ich muss ich ehrlicherweise sagen, auch kann mich nicht erinnern, aus dem Whiskyhaus mal was Schlechtes von der Südküste Isla bekommen zu haben.
Das stimmt.
Das waren immer sehr gute und sehr schmutzige, süße Abfüllungen. Es hat immer viel Spaß gemacht. Von daher. Dann passt das. Der Tim hat jetzt Wasser mitgebracht, um unsere Gläser mal kurz ein bisschen zu reinigen. Und schon durch, wenn man hier Bier und Schnaps trinkt.
Die gute Saskia.
Genau. Und wie gesagt, ich habe vorhin überlegt, was bringe ich. Hier ist gerade eine fette Taube lang geflogen. Ich habe überlegt, was bringe ich mit und habe halt den noch hier gefunden im Schrank. Ich habe gedacht, der passt ganz gut. Ich bin mit dem Fahrrad hier zum Tim gefahren und wollte jetzt auch nicht irgendwie ewig viel schleppen und habe deswegen gesagt, wenn, dann bringe ich Samples mit. Und das hat dann ganz gut gepasst. So, ich gieße mal ein.
Das ist gut.
Hast du denn ein schönes Lied für uns, für die Playlist, lieber Tim?
Ein Lied für die Playlist? Oh, jetzt erwischst du mich aber völlig eiskalt. Da haben wir lange nichts draufgepackt, ne?
Ja.
Auf unsere Playlist. Ich schau mal, was ich so zuletzt immer mal gehört habe. Vielleicht kann ich da was Schönes beisteuern. Ich habe heute so ein bisschen Hip-Hop gehört.
Hip-Hop?
So ein bisschen Hip-Hop. Aber ich überlege gerade, ob da irgendwas dabei war, was würdig wäre für unsere Playlist. Das ist natürlich jetzt... Nas war dabei, aber Nas haben wir.
Den schicke ich dir auch dann direkt gleich. Da muss ich nochmal gucken, wie der genau hieß. Der Artist heißt Alfie Templeman.
Alfie Templeman.
Und die Platte von dem heißt Happiness in Liquid Form.
Nicht so schlecht.
Und ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie der Song hieß. Das ist so ein EP, da sind irgendwie 5 Dinger drauf.
Ja.
Da muss ich nochmal genau gucken, welcher das war, aber das ist eigentlich ein Hit und das habe ich im Urlaub ein paar Mal gehört. Es war auf so einer Playlist drauf und ich habe gedacht, das muss ich unbedingt mit auf unsere Playlist packen. Das ist ein riesen Track, den reiche ich auf jeden Fall noch nach. Und ich habe noch eine Band von, ich weiß gar nicht, ob die ein One-Hit-Wonder sind, Friedberg. Und der Song heißt Yeah, 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 Yeah.
Yeah. Das ist ziemlich gut. Ich erinnere mich.
Die beiden Tracks würde ich
auf die Playlist packen. Das machen wir. Die schickst du mir einfach, dann packe ich die. Das
sind beides so Indie-Pop-Disco-Songs, würde ich sagen. Also gar nicht so das Normale, was ich normalerweise höre. Aber wenn ich mit meiner Frau auf Reisen bin,
ja.
Die mag halt eher Indie-Mucke und deswegen hören wir halt immer so Indie-Sachen. Und ich mag am liebsten diese Playlists, wo so Indie-Wohlfühl-Hits, Indie-Disco, Indie-Sonnenschein. Okay. Mag ich eigentlich eher so die Poppy. Das ist ja eine sehr, sagen da die Sachen, die ich da ein bisschen mehr feiere. Und das würde ich da halt auf die Playlist packen.
Ausgezeichnet. Ich habe hier gerade einen Track gefunden, der mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, was ich heute gehört habe, was ziemlich cool war. Keine Ahnung, du kennst es bestimmt. Und zwar No Worries, Anderson .Paak.
Anderson .Paak.
Und Knowledge und 86 Centra heißt der Track. Der war ziemlich cool.
Der Track sagt mir jetzt nichts, aber...
Ja. Und den habe ich draufgepackt. Ist eine weibliche Stimme. Von daher, es war sehr laid back, entspannt zum Autofahren, hat zum Wetter gepasst jetzt bei der Hitze. Da erinnere ich mich ganz, ganz gern dran.
Ja.
Der ziemlich cool war. Und einen zweiten mache ich heute nicht.
Aber drei Songs, passt doch.
Mega. Ansonsten, ich höre gerade wieder sehr, sehr viel, wenn ich irgendwie mal mit dem Auto unterwegs bin. Elektronische Sachen, die würden unsere Playlist zerschießen.
Ja, ich höre auch momentan viel Hip-Hop-Bums, so, das wäre auch nicht das Richtige, glaube ich.
Ja. Insofern, ja.
Ja. Eindeutig Eiler.
Ja, aber wenn ich jetzt den Nguyen von vorhin, ich finde, da gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, aber da ist hier das Lautstärke-Level nochmal von 2 auf 8 hochgedreht hier.
Definitiv, aber du hast einen sehr, sehr ähnlichen Unterton, finde ich.
Ja. Dieses PX-Fass hat auch so einen leichten Orange-Glow hier im Glas hinterlassen. Das gefällt mir sehr gut. Von der Farbe her. Da ist auf jeden Fall ordentlich Fass reingegangen. Und
ein bisschen war Whiskyhaus Südeiler.
Okay.
Ganz klassisch. Ein bisschen bitter im Abgang, muss ich sagen. Oh ja. Wird jetzt auf jeden Fall hinten raus relativ bitter. Und zwar geht es in die Richtung wieder eine Mischung aus dunkler Schokolade und Orangenabrieb. Nicht erfrischend wie bei einem Erfrischungsstäbchen. Ganz anders. Eher so eine Orangenschale, die in dunkle Schokolade getunkt ist. Sowas kommt bei mir gerade komplett hinten raus und auf der Zunge aber quietschsüß und wird hinten raus dann ein bisschen trockener und bitterer.
Also für mich ist das auf jeden Fall wieder dieser PX-Hustensaft-Moment.
Am Anfang auf jeden Fall.
Der kommt am Anfang, ja. Und ja, der hat Holz. Mag, finde ich aber geil, sehr schokoladig, dunkler Kakao so, ne, ja, genau.
Ja.
Eigentlich PX steht ja nicht so für nussig, ne? Aber so ein bisschen sowas habe ich auch irgendwie. Da ist aber auch das Holz, dass ich mich da so ein bisschen vertue.
Das war jetzt auch nur der erste Schluck, ne? Du hast das Sample gerade aufgemacht.
Der brennt trotz, ja genau, es ist jetzt ungeatmet einfach direkt rein, ne? Der brennt auch nicht in dem Sinne, aber der hat schon Feuer. Ich meine 55, was haben wir gesagt? 55,6. Mhm. Der kommt super cremig süß rein, ne? Also das ist wie ein Nachtisch erstmal. Aber das sind ja diese Brüder Whiskyhaus PX-Geschichten alle, ne? Das ist ja klebriger Nachtisch für Erwachsene.
Mein Tipp immer bei diesen Abfüllungen finde ich, was für manche, ich hoffe, es ist jetzt nicht eklig für euch, aber Spucke im Mund sammeln und dann damit. So ein bisschen Spucke sammeln und dann damit trinken. Du brauchst ihn nicht verdünnen. Der ist super, wie es ist. Einen
Tropfen Wasser mal reinmachen. Bin ich wirklich mal immer interessiert. Ach ja, jetzt kriegt man diese Deckel nicht mehr ab, ne? Das ist ja wirklich scheiße. Also was sich die EU damit hat einfallen lassen, dass man von den Mehrweg-Plastikflaschen die Deckel nicht mehr abbekommt. Also
ich finde das eigentlich ganz geil.
Ich finde das überhaupt nicht geil.
Echt nicht?
Ich frage mich, was die da rauchen.
Hey, wenn du ihn abmachen willst, mach halt einfach ab, das geht ja.
Ja, aber das geht eben nicht gut. Und du saust dich mal ein, du bist im Auto und dann kannst du nicht richtig trinken, weil dir dieser Deckel in der Fresse hängt und so.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil dann ist auch dieser scheiß Deckel nicht. Ich weiß immer nicht, wohin mit dem Deckel. Und jetzt mache ich einfach auf, Deckel hängt dran, zack, wieder zugeschraubt, fertig. Ist doch super.
Also wie gesagt, mich hat das null überzeugt bis jetzt. Ich habe mich nur wieder geärgert, ob die alle nichts Besseres zu tun haben, als der Industrie Deckelvorschriften zu machen. Aber gut, da ist so der alte weiße Mann mal kurz durchgekommen.
Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ja? Okay, Boomer. Würden manche jetzt sagen. Aber ja, so ein bisschen Wasser kann man da bestimmt dran machen. Das funktioniert bestimmt ganz gut, habe ich gerade auch gemacht. So einen kleinen Schluck irgendwie. Aber ich lasse ihn auch noch mal ein bisschen stehen und erfahrungsgemäß baut der nicht ab im Glas, der wird immer schöner, einfach weil der ein bisschen Sauerstoff braucht. Ja, so ein bisschen Oxidation tut dem gut. Und was mir aufgefallen, wo wir bei Oxidation sind, ich hatte, bevor wir in Urlaub gefahren sind, irgendwann eine Flasche Wein aufgemacht und die war nur, weiß ich nicht, ich glaube halb, die war noch halb voll. Und kam nach dem Urlaub wieder und hab die Flasche Wein gesehen und so, ach so scheiße, hast du die Flasche Wein vergessen. Ja. Und das war eine Flasche Rotwein. Ich hab die aufgemacht, hab dran gerochen und es hat einfach nur original nach Sherry gerochen. Der ist komplett durchoxidiert. Ja, wahrscheinlich kein Geschmackserlebnis mehr, ich habe den einfach weggekippt. Aber der hat so krass nach Sherry gerochen, obwohl das, glaube ich, ein wie heißt das? Ich muss kurz überlegen, was das für ein. Ist eigentlich egal, es war ein Rotwein aus Frankreich. Und das hat einfach nur mich komplett da zurückgebombt, wie ein Oloroso. Komplett.
Ja, das ist so ein bisschen im Vergleich zum Whisky natürlich der Nachteil beim Wein. Die Haltbarkeit ist sehr begrenzt.
Kommt drauf an, kannst natürlich hier diese Dinger kaufen, wo du dann Argon da reinspritzt.
Ja, aber ich sag mal, vom Prinzip ist ein Wein ein Getränk, das machst du auf und dann trinkst du es auch irgendwie in 2-3 Tagen aus.
Ja. Ja. Schau mal, der französische Whisky, der zieht Fruchtfliegen an, so fruchtig
wie ist Sau.
Der. Also wir haben hier die Flaschen auf dem Tisch stehen, hier stehen irgendwie 2 Flaschen Bier, hier steht der Islay Whisky, hier steht der Gordon McPhail Linkwood aus dem Coty Roti Fass und hier steht die Flasche Nagulan. Und auf der Flasche sitzen original 3 oder 4 Fruchtfliegen, die es halt einfach übelst geil finden wahrscheinlich, was da noch an der Flasche klebt.
Und selbst auf dem Karton ist eine kleine Fruchtfliege und eine fette Fliege. Also auf dem blauen Karton, der hier auch noch steht.
Ja, also wir sollten schnell das Zeug wegpacken, ja. Wenn wir die Fliegen loswerden wollen. irgendwas finden die an dem französischen Whisky. Spannend.
Genau. Wir sollten vielleicht nicht nur das Zeug wegpacken, also den Whisky, sondern auch unser Zeug hier.
Das machen wir jetzt. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger und wir futtern jetzt noch was.
Das klingt sehr gut.
Euch da draußen, es war uns eine Freude. Das hat Spaß gemacht.
Sehr viel Spaß.
Schön, dass du da
bist. Auch in der Location. Ich gucke ins Grüne, sitze hier, trinke hier tolle Getränke und quatsch hier nett mit dem Tim. Und das ist total schön, auch mal wieder draußen so einen Podcast zu machen. Gefällt mir richtig gut. Vielleicht können wir die Zeit bis Sommerende noch ein bisschen
nutzen. Auf jeden Fall können wir noch.
Bis Jahresende.
Das machen wir jetzt
Dezember.
Ja. Guck mal, da drüben steht ein Ofen, da schmeißen wir den Ofen an. Das wird geil.
Nee, aber ich meine nicht nur hier, vielleicht können wir auch in der Gastro uns mal draußen treffen oder irgendwas. Dass wir draußen sitzen einfach ja. Und dann Folge machen.
Ja.
Also
ja. Ja.
Ist ja kein Problem, wir haben ja auch akkubetriebene Geräte, von daher sollten wir vielleicht machen. Also wir kündigen nichts an, war nur so ein Gedanke, wir schauen mal, was geht.
Genau, und wir kümmern uns mal wieder um ein paar Gäste und Gästinnen hoffentlich, endlich mal wieder.
Ja, wir sind dran.
Das war damals zu machen.
Ja.
Das ist aktuell der Plan. Ganz kurz noch, wir sind immer noch überwältigt vom Feedback unserer Jubiläumsabfüllung. Es sind inzwischen natürlich, ich bekomme immer mal wieder Mails. Wenn ich nicht alle beantwortete, lag das einfach daran, dass ich im Urlaub war und das nicht unbedingt gesehen habe. Es sind alle Flaschen weg, schon längst. Leute, das war geil. Also wir haben ja 50 Flaschen abgefüllt. Und die waren ruckizucki alle weg. Olli versendet noch?
Ja, es sind fast alle versendet. Das sind nur ein paar, haben noch nicht bezahlt. Also ich war ja selber im Urlaub, hab's jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Alles vor meinem Urlaub, was wie sagt man das, was eingetrudelt ist an Geld, habe ich alles rausgeschickt.
Ja.
Aber es sind nur ein paar da, aber das ist nicht mehr die Rede wert. Also von daher habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ne? Ich habe gedacht, das wird so ein Longrunner. Ne? Und dann ist das Ding auf einmal so irgendwie innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen. Und auch alle, die es aufgemacht haben, die haben auch gesagt, ey, schmeckt super geil. Ne? Also das ist natürlich, freut mich uns natürlich auch, weil das ist ja immer so, ich verkoste das, ich bin eh Fan dann und Blick auf ein Mezcal-Destillat nochmal ganz, ganz anders. Der Tim hat es aber als Gegenprobe auch probiert und der ist vielleicht noch ein bisschen skeptischer gewesen. Und wenn ihr dann auch noch sagt, ey, das ist richtig gut und wir haben es ja auch komplementär verglichen mit anderen Mezcals und so, also wir haben da wirklich was Gutes auch gepickt, mal gucken. Wer weiß, was sich in Zukunft ergibt.
Ja, als nächstes muss auf jeden Fall ein Whisky kommen.
Ja, davon abgesehen, also brauchen wir jetzt keinen Cognac oder Rum oder Wodka. Wir machen Wodka.
Wir können ja
in so einem 300-Euro Dekanter. So
machen Teil. Eine Kooperation mit Talamodieu.
Baller mich zu, Talamadieu, würde genau. Ich dann sagen.
Genau, also heißt dann die Abfüllung.
Genau.
Als Longdrink in der Dose. Ich will sowas haben wie die ganzen YouTuber, die hier ihre eigenen Eistees rausbringen.
Oh, ich habe gesehen jetzt, dass es von Jack Daniels eine Lynchburg Lemonade als Dose gibt.
Siehst du sowas? Sowas möchte ich.
Sowas ist geil.
Und dass wir uns irgendeinen geilen Whisky-Cocktail raussuchen und den als Dose rausbringen.
So Whisky Sour in der Dose oder so?
Ja, das gibt es ja schon, Whisky Sour, glaube ich, als Premix von Stork.
Das stimmt.
Stork hat auch ein neues Design, Alter. Hast du es gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen.
Sieht schick aus, finde ich aber schade, fand ich vorher schöner.
Es wird ein bisschen normaler, ne?
Ja, ich fand's, persönlich, ich fand 05 mega geil, weil schöne Größe für eine kleine Brennerei, ist schön, kann man mal ein bisschen rumprobieren, muss man nicht immer 07er Flasche aufmachen. Für die verstehe ich natürlich, die wollen irgendwie mehr raushauen, vielleicht auch für den amerikanischen Markt, wo sie jetzt irgendwie so ein Foot hingesteppt sind.
Brauchen einen Standard.
Brauchen
einen Standard-Bottle.
Ja. Ach, ärgert mich.
07 ist die Welt. Die ist nicht 05, die Welt, Tim.
Ja.
Aber ja, ich verstehe es. Ich find's auch, es ist ein bisschen schmuckloser, ein bisschen weniger poppig, ja. Ein bisschen weniger spacey. So, von daher habe ich auch im ersten Moment gedacht, ja, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht der von mir, wo ich sage, das ist ja super.
Aber Schluss hier.